Hallo, hier ist Dirk Nowitzki von Dallas Mavericks und ihr hört M94.5.
Buzzer Beat.
Was für ein Monsterblock!
Hip-Hop und Basketball.
Für und ruhig bleiben.
Servus und grüß Gott hier bei Buzzer Beat. Heute, wie versprochen, die Ost-Preview kommt natürlich auch noch, auch wenn der Osten ja immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, haben wir ihn natürlich dabei. Mein Name ist Philipp Knappe und heute habe ich natürlich wieder auch einen Sidekick, und zwar Moritz Batscheider.
Das ist schön, dass ich direkt mal zum Einstieg degradiert werde als Sidekick. Nee, undankbares Stück.
Das ist schon ein kleiner Spoiler auch später. Weißt du, was ich meine? Das war jetzt gar nicht böse gemeint, sondern das ist schon für unsere erste Kategorie. Wir haben wieder Kategorien dabei. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein.
Ja, ich finde es sehr schön, dass wir uns heute getroffen haben. Bei mir zu Hause, ganz entspannt heute mal.
Auf der Couch.
Mit dem mobilen Studio quasi. Und der Osten wird stiefmütterlich behandelt.
Also, ja, von allen.
Ja, ist mir jetzt auch aufgefallen. Ich habe mir vorhin nochmal die GM-Survey komplett angeschaut. Und da passiert der Osten auch nicht. Also das Einzige, wo der Osten auftritt, ist natürlich zum Thema MVP-Anwärter hier Giannis. Und sonst nirgendwo. Es sind alles nur Spielerteams aus dem Westen. Außer bei Most Likely to Break Out This Season ist Jason Tatum auf Platz 2.
Der ist doch schon mal ausgebrochen. Und jetzt haben sie ihn wieder eingesperrt letztes Jahr. Und jetzt Kyrie hat ihn wieder eingesperrt und jetzt ist er wieder da.
Ja.
Nee, ich finde den Osten nicht so unattraktiv, wie er viel gemacht wird. Also ich finde, da ist schon auch Potenzial. Klar, stehen die Chancen nicht schlecht, dass der Meister aus dem Westen kommen könnte dann. Aber das wissen wir erst im Juni. Und wir gehen wieder rein mit der ersten Kategorie. Und ja, wie gesagt, wir haben uns den Westen angeguckt. Blockbuster, Battle of LA. Ja, und auch im Osten haben wir eine Großstadt gefunden, um die gekämpft wird. Und ja, was man auch vielleicht so ein bisschen filmisch verpacken könnte. Und zwar
Gotham.
Gotham City, du sagst es. In New York zwei Franchises, die beide wieder, ja, zurück wollen zu, oder beziehungsweise die einen wollen erstmal hin, die anderen wollen wieder zurück zu erfolgreichen Tagen. Und ja, wir schauen uns mal an, wie das bei den beiden so läuft.
Der Kampf um Gotham.
Ja, und natürlich sind die beiden Teams, die Brooklyn Nets und die New York Knicks, das strahlende und weinende Auge New Yorks in diesem Sommer.
Ja, sie hatten beide, ja, oder zumindest die Knicks hatten hohe Erwartungen. Und am Ende haben ja die Nets ihnen dann die beiden Hauptpreise abgestaubt, nämlich Kyrie Irving und Kevin Durant, wo die sich die Knicks ja eigentlich schon sicher waren, dass sie nach New York kommen, sind sie dann auch, nur halt, ja,
auf die. Die waren sich schon sicher, dass sie die beiden und Zion Williamson bekommen.
Ja, die Knicks hatten quasi Doppelpech. Ja, und ich finde so ein bisschen, es ist ganz interessant zu sehen, weil die Nets eigentlich in den letzten Jahren alles richtig gemacht haben, was die Knicks halt falsch machen und gemacht haben, gefühlt die letzten 20 Jahre. Während die Knicks halt ja schon immer drauf gesetzt haben, dass man sich halt Free Agents holt, dass man irgendwie sich Capspace schafft. Ja, und sie nie auf dieses, also rebuilden sowieso nicht unter James Dolan. Was du aber halt irgendwann mal machen musst bis zu einem gewissen Punkt, ja, weil du sonst im amerikanischen Sport halt ja nirgendwo hinkommst, wo du hin willst. Und ja, die Nets haben es jetzt so ein bisschen vorgemacht. Die kamen ja auch von einem, ja, sehr, ja, aus einer sehr schlechten Phase, ne, nach diesem Trade mit Boston damals um 2012, 2013. Ja, und haben jetzt, hatten sehr schlechte Jahre, haben aufgebaut, sind organisch gewachsen und stehen jetzt da mit dem Hauptgewinn und einem guten jungen Team.
Ja, das muss man sagen. Großen Respekt dafür. Natürlich, bei den Knicks, das hatten wir im Laufe der letzten Staffel, aka letzte Saison, auch schon mehrfach besprochen, das Problem mit dem Front Office, dass es einfach auch so ein Prestige-Ding ist, wo keine Einsicht gezeigt hat. Da heißt es halt nicht, okay, wir gehen was langfristig an, wir bauen uns über 4, 5, 6 Jahre was auf, um an einen Punkt zu kommen, wie die Nets jetzt vielleicht sind. Man wird sich wahrscheinlich schon gar nicht die als Vorbild nehmen, den direkten Konkurrenten, sondern da heißt es, okay, wir gehen auf jede Möglichkeit, um sofort wieder ranzukommen. Was man jetzt auch sieht, wir gehen gleich nochmal tiefer rein, mit den etwas älteren Herren, die man sich geholt hat, also Julius Randle etc., mit so Verträgen, mit denen man so 2 Jahre, mit denen dann man wieder gerüstet wird für die nächste große Free Agency.
2021 mit Giannis.
Also auch daran lässt sich erkennen, okay, auch da wird jetzt auch wieder nicht der ganz lange Weg gegangen. Die Nets auf der anderen Seite, es ist irgendwo schön zu sehen, die, jetzt nochmal aus der Retrospektive, die Free Agency, wenn man die letzte Saison sieht, so die Knicks, den schlechtesten Rekord der Franchise-Geschichte gespielt irgendwie und halt volles Tanking, Porzingis raus, Capspace schaffen, um alles in der Welt. Und die Nets, klar, die haben auch ihren Capspace geschaffen, aber ich habe mir die trotzdem gerne angeschaut. Du hast gesehen, das ist eine junge Mannschaft mit Leuten à la Dinwiddie, LeVert, D'Angelo Russell natürlich letzte Saison noch. Und du siehst, da ist was gewachsen, da wächst was immer noch, da findet ein Prozess statt. Und das hat letzte Saison auch schon Spaß gemacht, das anzusehen, war schön, habe mich gefreut für sie, dass sie in die Playoffs gekommen sind und wurden dann irgendwo für ihren etwas, wie sagt man, vorsichtigeren, langfristigeren Weg irgendwo belohnt jetzt durch die Doppelverpflichtung Irving Durant.
Ja, aber auch, weil man halt den richtigen Leuten das Ruder in die Hand gegeben hat. Ja, Sean Marks, hat bei den Spurs gelernt. Kenny Atkinson, der am Anfang stark kritisiert wurde, weil man auch dachte, okay, das ist vielleicht ein bisschen zu oldschool und kann er mit jungen Spielern, offensichtlich kann er mit jungen Spielern. Und man hat ja auch, ich meine, auch Dinwiddie und LeVert, das waren ja keine Supertalente, als sie in die Liga gekommen sind. Gerade Dinwiddie, 36. Pick oder so damals. Und wie die sich entwickelt haben, absolut respektabel, haben beide gut gespielt. Ich glaube, auch bei LeVert können wir vielleicht dieses Jahr nochmal von einem Step ausgehen, gerade wo KD noch raus ist.
Ja, da ist noch nicht auch Platz für ihn, aber wir haben uns vorher schon mal darüber unterhalten, am spannendsten wird, uns mal bei den Nets anzufangen, spielerisch, natürlich, wie sich Kyrie Irving dieses Jahr noch macht. Du hast vorhin gesagt, er hat jetzt noch ein Jahr, um Batman zu sein, bevor dann Robin ist, wenn wir bei Gotham bleiben. Und die Frage ist, wird er, also gerade die Vorgeschichte in Boston, sehen wir einen anderen Kyrie Irving, der irgendwie umgänglicher ist, der teamfähiger ist? Das wird sich zeigen, weil ein Jahr hat er quasi noch Freilauf, bevor er sich wieder unterordnen muss.
Ja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits sagt man natürlich, okay, er ist jetzt in der Situation, in der er sein wollte. Ja, ich meine, das war ja das Ding. Ja. Er wollte mit seinem Buddy KD halt irgendwo zocken. Das heißt dann bei den, oder ja, die Nets hatten dann die richtigen Voraussetzungen. Aber ich meine, ja, nach Boston wollte er ja auch irgendwie. Weißt du, wie ich meine? Also deshalb ist es so ein bisschen, ich glaube, man sollte jetzt auch nicht als Franchise versuchen, nur irgendwie Kyrie glücklich zu machen und so. Aber ja, wie gesagt, vielleicht kann er sich jetzt ein Jahr nochmal, weiß ich nicht, allen Frust oder alle Komplexe von der Seele ballern und dann wird er hoffentlich hinter KD dann auch zurücktreten, der hoffentlich natürlich fit zurückkommt. Ich habe jetzt auch ein bisschen so in Richtung gelesen, dass er vielleicht zu den Playoffs zurückkommt. Finde ich schwierig. Also ich glaube, ich würde ihm alle Zeit geben, die er braucht, die ganze Saison, ihn dieses Jahr komplett rauslassen, einfach um ihn da nicht zu verheizen.
Ja, er ist ja auch langfristig gebunden. Also das muss man ja sehen. Insofern sollte da hoffentlich kein Druck da sein und ihn dann nur irgendwie aus Publikumswirksamkeit oder so hinten raus, wenn es in die Playoffs geht, den nochmal aufzustellen, bin ich voll bei dir, ist wahrscheinlich wenig sinnvoll.
Vor allem hat man ja jetzt eben halt auch nochmal Zeit, die ganzen, den ganzen Jüngeren auch nochmal ein bisschen so eine Übergangsphase, so eine Wachstumsphase zu geben. Ja, Kyrie kann schon mal gucken, wie harmoniert er irgendwie mit seinem Backcourt eben, mit Joe Harris zusammen oder mit Caris LeVert auch zusammen vielleicht eher. Und wie passt das alles? Ja, wie kommen die Jungs zusammen? Und dann kann man eben da nochmal KD reinschmeißen, gibt ihm eine ganze Vorbereitung im Sommer, ein ganzes Training Camp. Und dann sind die Nets nächstes Jahr ein Contender.
Auf jeden Fall. Also viele haben sie ja dieses Jahr schon als Contender verschrien. Gehe ich dagegen, muss ich sagen. Aber nächstes Jahr mit KD. Ja, aber eine Frage würde ich dir gerne noch stellen, oder was mich generell beschäftigt. Und zwar, wie du gerade schon so leichtes anklingen lassen, so dieses, wie kommt denn der junge Kern der Mannschaft jetzt mit diesen zwei Superstars klar? Und vor allem auch Coach Atkinson. So, was er die letzten 3 Jahre, ist er jetzt da? Glaube ich, die letzten 3 Jahre da aufgezogen hat und diese jungen Spieler entwickelt hat, ist grandios, aber es ist halt dann immer die Frage, was wirklich dann passiert, wenn auf diese Kultur dieser jungen Mannschaft und so die zwei Big Names quasi kommen. Was meinst du, wie gut kommen die damit klar? Also wie gut kommt Coach Atkinson und der junge Kern der Mannschaft mit den beiden Großen klar?
Ja, das ist eine Frage, die man absolut stellen muss, weil man ja eben in Philadelphia und irgendwo auch in Boston halt gesehen hat, also man hat Teams gesehen, den jungen Kern zusammen hatten und die dann gesagt haben, okay, jetzt fehlen uns vielleicht nur noch eins oder vielleicht dieser eine absolute Superstar zu den Jungen dazu oder halt zwei Superstars, wie auch immer. Und es ist nicht gut gegangen. In beiden Fällen, gut, okay, Philly hat ja jetzt, kommen wir später noch dazu, jetzt nochmal nachgeladen, mit großen Namen, aber wie gesagt, ich glaube, man muss sich ein bisschen drauf verlassen, dass halt KD und Durant wirklich alles tun zusammen, um mit diesem Team einen Titel zu gewinnen. Ja, und gerade bei und ich meine, KD ist ja auch ein bisschen so eine Zicke manchmal. Weißt du, was ich meine? Er war ja auch bei den Warriors und, ne, und mit seinem Burner-Account. Er ist ja auch ein bisschen so ein Typ. Ja, deshalb wird es eine große Aufgabe für Atkinson. Wie gesagt, bisher hat er das sehr gut gemacht. Man hat natürlich einfach noch nicht das, man hat noch keine Sample Size. Okay, wie geht er mit Superstars um? Ich glaube aber, dass in Brooklyn jetzt schon langsam eine Kultur gewachsen ist, wo das, glaube ich, ganz gut funktionieren könnte.
Okay, ich glaube, meine These dazu, dass es für diesen jungen Kern vielleicht ganz gut ist, ist vielleicht ein bisschen provokativ zu sagen, dass KD verletzt ist, diese Säuber, aber dass sie erstmal quasi, dass sie das so stepweise machen können bis zum nächsten Jahr, dass vielleicht durch die KD-Verletzung obviously die Erwartungen ein bisschen niedriger sind und sie sich auch erstmal nur mit einem Superstar anfreunden müssen, in Anführungszeichen, anstatt direkt die zwei vor die Nase zu kriegen, okay, und okay, die machen ihr Ding und wir schauen mal, wo wir außenrum vielleicht mal noch einen Ball abkriegen zwischendurch.
Ja, es ist ein bisschen organischer.
Ja, also genau. Insofern bei dem Thema passt die KD-Verletzung gut in den organischen Weg der Nets mit rein. Ja, und wo ordnen wir sie ein dieses Jahr?
Also ich glaube, in Richtung Playoffs wird schon gehen. Ja, wie gesagt, also ich glaube, ich würde KD einfach komplett rauslassen, würde sagen, werd wieder komplett fit. Mal gucken, wie sie es da machen. Ja, aber sehr viel weiter wird es nicht gehen. Ich glaube, ja, wie gesagt, ich glaube, Kyrie wird da offensiv schon, weil er für mich, ich sag mal, in dem Vakuum besserer Spieler ist als D'Angelo Russell. Klar, auch schon ein bisschen erfahrener. Aber ich glaube, erste Playoff-Runde, glaube ich, viel weiter wird es dann auch nicht wirklich gehen. Also ich glaube, auch Heimvorteil wird schwierig.
Ja, bin ich voll bei dir. Also ich nicht viel weiter als letztes Jahr. Also vielleicht geht's in die zweite Runde noch.
Ja, klar, das kann immer passieren, ja, aber.
Aber viel weiter auf keinen Fall. Und das ist auch fair und wir sind, glaube ich, eher gespannt, was da spielerisch passiert. Ich glaube, also wir erwarten nicht, dass die jetzt irgendwie die 40, 45 Siege holen in der Regular Season, aber. Ich glaube, so wie letztes Jahr auch schon mit D'Angelo Russell, der mir da auf der 1 super gut gefallen hat, dass wir ein schönes Spiel sehen werden, gerade in der Offense und einfach gespannt sind, Kyrie da zu sehen, wie er sich einfügt. Und die großen Erwartungen schrauben wir dann nächstes Jahr über Brooklyn zusammen.
Dann ist der Druck da, absolut. Und um nochmal kurz über die Knicks zu reden, die sich ja auch, ja, wir haben schon mal drüber geredet, der Sommer war ja eigentlich gar nicht so verkehrt. Er war halt nur durch die übersteigerten Erwartungen, dadurch war dieser Sommer schlecht, sag ich mal. Ja, ich meine, man hat auch ein paar Entscheidungen getroffen, die so ein bisschen fragwürdig sind. Wie gesagt, ich finde halt die Ausrichtung generell so ein bisschen schwierig, weil klar, man hat kurze Verträge nur rausgegeben, um eben halt nächstes oder vor allem übernächstes Jahr dann oder übernächsten Sommer dann handlungsfähig zu sein. Aber schon diesen Sommer wollten viele Stars überhaupt gar nicht mit den Knicks sprechen. So, egal ob Maxi oder nicht, so viele Stars haben gesagt, okay, wir wollen nicht mal ein Meeting mit den Knicks haben. Wieso sollte es 2021 anders sein? Weißt du, was ich meine?
Ja, voll. Also das klingt ja auch immer wieder durch über diverse Quellen, Liga-Insider und so weiter, dass es gibt, glaube ich, wenig Spieler, die jetzt, sag ich mal, ein paar Jahre in der Liga sind, die nicht wissen, wie beschissen das mit dem Front Office in New York läuft. Und die sagen, okay, ich tue mir das nicht an. Klar, geile Start, der Garden, okay, alles schön und recht, aber da fahre ich lieber mit einem anderen Team hin und hole mir im Garden die Punkte, als bei den Knicks selber zu spielen.
Ja, Marcus Morris weiß es nicht anscheinend. Der hat es anscheinend noch nicht mitgekriegt.
Marcus Morris weiß aber einiges nicht. Abstruse Geschichte. Also der Typ ist wirklich so komplett so, wenn du mir sagst, okay, die NBA geht unter, wie so ein Weltuntergang, dann könnte man das perfekt einleiten mit so einem Marcus Morris Best-of. Gerade in den letzten Monaten, Wochen so. Erst der Move, eigentlich zu den Spurs, dann doch nicht, weil er nicht für 2 Jahre und 20 Millionen zu den Spurs wollte, sondern für 1 und 15 nach New York. Und dann neulich der Move mit diesem Ball in der Preseason.
Ja.
Abstrus. Ich weiß gerade nicht mehr, wem er den Ball auf den Kopf gehauen hat.
Es war irgendein jüngerer Spieler auf jeden Fall, oder? Glaube ich.
Ich weiß nicht, wir werden das Video auf jeden Fall nochmal verlinken. So, will irgendwie zum Wurf ansetzen und der Gegner kriegt halt in der Drehung schon mal den Ellenbogen ab, guckt ein bisschen verdutzt.
Klassischer Move auf dem Freiplatz, man kennt's. Auch noch in Ordnung, aber dann, ja, wirft er ihm einfach den Ball ins Gesicht. So.
Nee, er wirft ihn nicht ins Gesicht, er packt ihn und haut auf die Rübe. Ja. Also, Marcus Morris ist eh ein Fall für sich und ja, der hat entweder denkt sich eh, okay, nach dem Jahr ist eh rum und ich mache was ganz anderes. Oder was, gut, was den treibt. Absolut keine Ahnung. Wer mir tatsächlich leid tut, dass er da jetzt auflaufen muss, ich bin so ehrlich. Der Nummer 3 Draftpick diesen Sommer, RJ Barrett, oder wie ich finde, wir sollten ihn ja eigentlich nur noch RJ Barré nennen. Klingt viel schöner. Und auch angemessen als Kanadier. Damit kannst du doch übrigens, stell dir vor, du läufst, kurz off topic, stell dir vor, du läufst im Club auf, lernst irgendwie ein Mädel kennen und sie fragt so, wie heißt du? Und du kannst schon mal sagen, RJ Barré. Und denkst, wow, Alter, sexy Name. So. Und dann nächste Frage, ja, was machst du so? Ja, ich bin NBA-Profi. So, wie viel Sex-Appeal kriegst du in einen Typen rein?
RJ Barré, die Maple Mamba. Fand ich auch sehr schön. Was ist das für ein Name? Und ich meine, bisher, hast du schon mal einen Kobe-Vergleich bei ihm gehört? Eigentlich nicht, oder?
Nee, null. Also, das klingt sehr lustig, aber ich wüsste mir jetzt auch nicht, wo ich den heranziehen soll.
Nee, keine Ahnung. Vielleicht war es auch einfach nur, ne, Shooting Guard, Kanada und so. Ja, und ich meine, RJ Barrett, was wird er denn, Kobe oder Andrew Wiggins? Puh. Das ist natürlich ein sehr weit gestecktes
Spiel. Ich würde sagen, irgendwas dazwischen in Richtung Kobe. So viel Optimismus ist noch da, aber keines von beiden.
Ja, ich meine, sie haben durchaus einen guten Spieler bekommen und ich glaube, ja, bei den Knicks, er wird Möglichkeiten bekommen, er ist in einem jungen Team drin, ja, mit so ein paar Veteranen und ja, wie gesagt, eigentlich ist es bei den Knicks keine schlechte Situation, ja. Man kann jetzt nochmal gucken, welcher der jungen Spieler soll, ja, oder mit wem kann man in Zukunft planen. Man kann schauen, wo ist RJ Barretts, RJ Barretts Ceiling, wenn man so will, wie hoch geht's für ihn hinaus. Ja, und trotzdem hat man dann irgendwie noch 4 Power Forwards geholt. Oder 4 Big Men, sagen wir so. Bobby Portis kann man vielleicht auch als Center listen, aber ja, und dann machen die Knicks halt solche Moves, ne? Weißt du, wie ich meine?
Ja, zum einen das und zum anderen, wo soll es hingehen, etc. Da sehe ich halt ein bisschen das Problem, so wie letztes Jahr auch schon, wenn ich schon in der Situation bin wie jetzt, dann muss ich doch eigentlich sagen, wenn ich ein bisschen was auf die Zukunft gebe, auch nur ein bisschen was, hey, lass die Jungen raus. Es ist eh scheißegal, wir landen in der Lottery, aber lass die Jungen raus. So, dann will ich in der Starting Five einen Kevin Knox und nicht einen Marcus Morris sehen.
Ja, ich glaube halt, wie gesagt, gerade auch so Marcus Morris, klar, das ist irgendwo vielleicht ein Veteran, der dir halt was gibt, in einem, ja, oder in einem Team auf dem Weg zur Championship oder in einem Contender-Team. Aber ja, bei den Knicks sehe ich es auch nicht so richtig. Ich meine, auch ein Julius Randle, sicherlich ein Spieler, auf dem man sich freuen kann. Vielleicht auch jemand, der irgendwo Teil so einer Knicks-Zukunft sein kann. Klar, das Spiel ist ein bisschen antiquiert und so, aber ist ja durchaus jemand, der scoren kann und der dir halt auch einfach Stats bringt. Aber trotzdem, ich verstehe halt nicht, und das wird diese Folge noch bei einigen Teams kommen, da gibt es im Osten ein paar mehr momentan. Das aber auch so unterrepräsentiert wahrscheinlich in der GM-Survey, aber ich glaube halt, der Weg wäre eher gewesen, jetzt mit den jungen Spielern reinzugehen. Ich meine, sie haben auch immer noch einen Dennis Smith Jr. aus Dallas.
Voll.
Alfred Payton, wo du ja auch sagst, okay, er reboundet in Ordnung, er spielt auch gute Assists. Okay, klar, einen Wurf wird er wahrscheinlich nicht mehr bekommen, aber schon ein ganz brauchbarer junger Typ. Und wieso hat man jetzt, anstatt sich halt, ja, dann noch einen Taj Gibson zu holen, von dem ich ein absoluter Fan bin, schon in Chicago damals, den ich immer super fand, aber wieso holst du so jemanden, anstatt ja, dir irgendwie einen auslaufenden Vertrag versüßen zu lassen mit Picks, also ich sag jetzt mal einen dickeren Deal, der vielleicht noch 2 Jahre läuft oder so, versüßen zu lassen mit Picks, mit einem jungen Spieler und ja, hast dann so Capspace und eben im Idealfall halt einen jungen Kern, weißt du, wie ich meine, so, und gehst halt dann darüber, weil ich glaube, das ist momentan so dieser Weg, dann hast du nicht diesen brutalen Rebuild, sondern ja, machst das Ganze so ein bisschen clever einfach. Aber bei den Knicks von Cleverheit zu sprechen, ist halt schwierig.
Ja, voll, wie gesagt, es stört mich echt und da tut mir RJ Barrett echt leid, weil ich bin nach dem, was ich und ich muss sagen, ich habe nie so großartig NCAA geguckt oder College Basketball und dieses Jahr schon irgendwie halt, obviously wegen dem Zion-Hype und so weiter und RJ hat Wahnsinn, ich bin ein Riesenfan. Und es tut mir echt leid, so, weil klar, den werden sie in der Starting Five irgendwie wahrscheinlich schon in genug Spielen mal bringen. Aber dann stellen sie ihm im Frontcourt halt die alten Brackel vorne hin, wo ich mir denke, ja, Junge, ihr müsst dem so jemandem, gebt ihm noch Platz zu wachsen. Ihr habt den ein paar Jährchen. Und halt allgemein, wir haben, um das Ganze irgendwie mit der Klammer zu schließen am Anfang, es kotzt mich irgendwo an, dieser Ding, okay, wir holen uns jetzt die alten à la Morris, à la Randall und so weiter. Und in 2 Jahren ist unser Kader wieder leer und wir gehen wieder aufs Ganze. Und dann funktioniert es wieder nicht und dann hast du keine Ahnung. Und dann machst du halt junge Spieler auch kaputt, wenn du die da irgendwo versauern lässt. Und dann kannst du dir, wie gesagt, Max Morris und Julius Randall Taj Gibson angucken. So.
Ja, ich glaube, ich, wie gesagt, die Knicks lernen halt nicht dazu und das ist das Problem. Und das ist halt auch gerade heutzutage, ja, du musst ein bisschen cleverer sein. Und ich meine, KD hat ja auch recht gehabt. Er hat ja gesagt, die jungen Spieler sehen nicht, okay, wow, diese 80er Jahre glamourösen Knicks und so. Ja, weil die in den 80ern noch nicht geboren waren. So, das sind
ganz simple Rechnung, ja.
Ja, so. Und ich meine, na klar finden die dann jetzt natürlich wahrscheinlich noch mehr, weil die Nets dann spätestens nächstes Jahr wieder dieses hippe Team werden, wie schon 2012 damals. Aber klar, die gucken dann natürlich dahin und sehen halt irgendwie, ja, hören die ganzen Geschichten von James Dolan, sehen ja auch diese ganzen Eskapaden, die er hat in letzter Zeit und denken sich, wieso zum Teufel sollte ich denn da hinwechseln zu einem Team, das das letzte Mal in den Playoffs war, 2013 und das auch, ja, aus gutem Grunde. Jetzt habe ich aber noch eine Abschlussfrage, bevor wir zur nächsten Kategorie kommen. Und zwar, wenn wir jetzt sagen, ja, in Brooklyn haben wir Batman und Robin, in dem Fall Kyrie dieses Jahr oder jetzt diese Saison als Robin mit Batman-Kappe noch oben drauf. Was ist denn an RJ Barrett bei den Knicks? Vielleicht der, ich weiß nicht, dieser Freezer, der so komisch aussieht. Kennst du den? Diesen Eismann, diesen Eisbösewicht?
Ja, ja. RJ Barrett ist der Joker, aber der traurige Joker.
Du meinst der nur depressive?
Der depressive Joker.
Wird er wahrscheinlich, ja.
Das sage ich, das wird RJ Barrett. Er ist gerade ein junger Typ, dem es gut geht. Und da siehst du das Einlaufvideo, wie er das erste Mal in den Garden kommt. Und dann kommt die Ansage, from Duke University, RJ Barrett. Er ist, wow, voll hyped. Und in einem halben Jahr ist er der depressive Joker.
Aber er hat dann auch so einen Entrance, weißt du. Er kommt dann auch so geschminkt zum Spiel und ist dann so, weißt du, was ich meine? Und ist dann, wird dann so verrückt. Hoffen wir es mal nicht, denn das ist ein vielversprechender junger Mann.
Ja, auf jeden Fall.
Und jetzt gehen wir auch raus aus dem ja halbtraurigen Gotham. Man sagt ja auch immer Rotten Apple. Ne? Auf der einen Seite ist er grün und saftig und auf der anderen Seite ja verschimmelt, verfault ist er eindeutig bei den Knicks, sagen wir mal ehrlich.
Das ist so ein Statement. Gehen wir raus und vielversprechende junge Spieler. Bitten wir uns doch Teams, die in der Breite vielversprechend und jung und heiß sind.
Die Young Guns.
Ja, und ein Team, an dem man da im Osten nicht vorbeikommt, das nämlich angeführt wird von einem sehr ja gehypten und auch charismatischen jungen Kerl, der auch Zweiter wurde bei der Rookie of the Year-Wahl, also ein sehr guter junger Mann, Trae Young bei den Atlanta Hawks. Ja, hat letztes Jahr einiges schon gezeigt, vor allen Dingen natürlich offensiv. Defensiv sieht's ja noch ein bisschen, da ist er noch ein bisschen schmal auf der Brust, der Gute. Aber ja, das sah letztes Jahr schon ganz ordentlich aus. Trae Young im Pick and Roll mit John Collins, dem Power Forward, der auch ja, einiges an Potenzial gezeigt hat. Und jetzt haben sie sich noch mit DeAndre Hunter verstärkt und da auf dem Flügel einen 3-and-D-Spezialisten geholt in diesem Draft. DeAndre Hunter auch ein, ja, galt auch so ein bisschen ja als Geheimtipp, kann man sagen. Oder ja, nicht Geheimtipp, aber war so ein bisschen so ein Liebling von vielen Experten, weißt du, wie ich meine? So. Und ja, das ist doch ein ganz solider junger Kern.
Ja, auf jeden Fall. Und um die Brücke zu schlagen zu den Knicks, so die Hawks waren nicht zu eitel. Nach dem, ich glaube, nach der zweitlängsten Playoff-Streak, nach den Spurs oder so, etliche Jahre, ich habe die Zahl gar nicht mehr im Kopf, aber in den Playoffs, so diesen Reboot die letzten 2 Jahre, mit Coach Lloyd Pierce und halt Trae Young, so als jungem Anführer, wie du gesagt hast, nicht so schade, das zu gehen und jetzt steht man gut da, in einer guten Ausgangslage, um Vinsanity ein schönes letztes Jahr zu bereiten.
Ja, wirklich Wahnsinn, wenn man sich überlegt, ja, in 4 Dekaden gespielt. Was für ein Typ. Echt unglaublich. Muss man wirklich, oder wird in 4 Dekaden gespielt haben, sagen wir so. Ja, ein Wahnsinnstyp und auch irgendwie eine schöne Geschichte, dass der jetzt da so als Opa so ein bisschen zwischen den ganzen jungen Wilden hat da bestimmt auch mal einen Tipp parat. Und ich meine, hey, wer weiß, vielleicht kann er auch so ein bisschen ein Mentor sein für einen Cam Reddish. Ja, ich meine, sie haben ja eben auch noch an 10 noch den dritten Dukie geholt. Aber ich sag mal, den Problem-Dukie ja, hat letzte Saison nicht so abgeliefert. Und ich meine, wer weiß, vielleicht hat er ein paar Tipps für ihn. Gerade, ja, dieses Dreier- und Dunk-Ding oder so.
Da hoffe ich auch sehr drauf. Vor allem, weil ich Cam Reddish zum Thema Draft in mein Fantasy-Team gedraftet habe. Hoffe natürlich, dass da noch was geht. Und ja, Cam Reddish ist ein bisschen ein weirder Typ auch. Wie gesagt, er hatte seine Probleme. Er ist für einen Wing ein relativ großer Typ. So, und ja, er kann Spacing. Was er noch nicht so kann, ist so sich seinen Wurf selber kreieren. Wir hatten es vorhin schon mal kurz davon, so den Drive haben, so wirklich auch den unbedingten Willen dann selber erfolgreich abzuschließen. Das fehlt ihm wahrscheinlich einfach noch und wir hoffen, dass er, oder ich hoffe im Sinne, ganz egoistisch im Sinne für mein Fantasy-Team, dass er das in diesem Jahr irgendwie beigebracht bekommt oder lernt in Atlanta.
So, ihr habt es jetzt hier gehört bei BuzzerBeat, auch Fantasy-Basketball ist offensichtlich a thing, wie man so schön sagt.
Ist a thing, ich muss allerdings gestehen, für mich neu, also ich habe zum ersten Mal teilgenommen, ich bin auch Rookie.
Ja, mal sehen, wie das ausgeht bei dir. Cam Reddish auf jeden Fall ein gewagter Pick.
Werdet ihr mitbekommen, je nachdem, wie oft ihr davon hört. So. Wenn ich oft erzähle, läuft es gut, wenn ich nicht oft erzähle, läuft es wahrscheinlich nicht so gut.
Muss man, wir fragen dann. Ich frage immer schon vorher und dann frage ich extra nochmal in der Folge. Nee, aber wie gesagt, Cam Reddish, da ist halt ein bisschen die Frage, ist dann wirklich, ist dann so ein,
Was will dir?
Wie heißt er? Der Vince Carter, danke. Ist dann Vince Carter der richtige Mentor oder bräuchte man da nicht vielleicht eher so einen Kobe, der Cam Reddish richtig Feuer unter Mitte macht? Weil du hast gesagt, das ist ein bisschen so ein Mentalitätsproblem, hat er letztes Jahr gezeigt. So ein bisschen lasche Einstellung, lässt sich so ein bisschen hängen. Ich meine, der wäre doch Kobe als Drill Instructor eigentlich. Vielleicht können sie ihn nochmal für so einen Einjahresvertrag oder so nochmal zurückholen. Hoffen wir mal nicht. nee, aber auch wieder bei den Hawks, nicht nur die jungen Spieler geben da Grund zur Hoffnung, wenn man so will. Sondern die haben eben was gemacht, was ich gerade bei den Knicks schon kritisiert habe. Und zwar haben die sich diesen Sommer Allen Crabbe, Evan Turner und Chandler Parsons geholt. So ein bisschen vor, ich weiß nicht, 3 oder 4 Jahren hätte man vielleicht noch gedacht, dass das irgendwann mal eine Big Three werden kann. Wurden sie alle nicht. Aber das sind auslaufende Verträge, die man sich eben dementsprechend mit Picks hat versüßen lassen. Wie gesagt, die Verträge laufen aus und dann steht man nächstes bzw. übernächstes Jahr da mit einem Kern an guten jungen Spielern und auch massig Cap Space. Und dann kann man ja gucken. Ich meine, wie gesagt, auch ein Trae Young, wenn der sich wirklich zu diesem Superstar entwickelt,
ja,
dann kannst du dir halt jemanden holen, der dazu gut passt. Und das ist auf jeden Fall, denke ich, bei den Hawks auf jeden Fall was, worauf man sich freuen muss.
Was mich wahnsinnig gefreut hat bei den Hawks, war in der vergangenen Saison, die Entwicklung von Alex Len. Wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen, kann er eine Art Stretch-Big werden? Und kommen wir mal kurz zu Zahlen. Das ist nämlich abstrus, was ich mir vorhin rausgesucht habe. In 5 Jahren Phoenix hat er 6 aus 25 Dreiern gemacht. War keine Option, dass sie den auch mal von draußen werfen lassen. Und in Atlanta in einer Saison Quote von 36,3, 74 aus 204. Du merkst den Unterschied. 5 Jahre Phoenix versus 1 Jahr Atlanta. Bin gespannt, was da uns auf uns zukommt.
Und das ist auch wieder ein Teamkultur-Ding, ja. Ich meine, da siehst du auch, ne, was in Phoenix da anscheinend für einen Job gemacht wurde und was jetzt in einem Jahr Atlanta für einen Job gemacht wurde. Front natürlich an Andre an dieser Stelle, um es nochmal zu sagen.
Ich habe schon rausgehört. Ja.
Nein, aber ich glaube, es ist halt, ja, es muss irgendwas damit zu tun haben, ja. Wie gesagt, ich meine, Alex Len, er ist auch ohne Wurf in die Liga gekommen, deshalb eine Sache, aber man sieht halt wieder, sowas kann man schon lernen. Und ich meine, wie gesagt, wenn sie dann noch einen Alex Len neben John Collins packen, ja, Alex Len so als Rim Protector, der wirklich das Feld offensiv stretchen kann, sieht es schon alles gar nicht schlecht aus. Und wie gesagt, auch da, die jungen Spieler bekommen Möglichkeiten, sie haben wirklich Zeit, ja, einfach zu machen auch. Und das ist, glaube ich, eine sehr gute Situation in Atlanta.
Eins, was ich noch fragen muss. Was glaubst du, wie sich der Aaron Hunter macht?
Ich glaube, dass er ein Typ ist, der wirklich von Tag 1 helfen kann, weil er halt, also ich glaube, er wird halt vor allem über die Defense kommen, wie gesagt, bisschen, ja, ich weiß nicht, ob man einen Luxuspick sagen kann, weil er halt wirklich schon relativ klar ein 3-and-D-Spieler wird und so, aber solche Spiele sind extrem wichtig, ja, und ich meine, wie gesagt, wenn er dann noch ein bisschen Offense kreieren kann, auf dem Flügel, sich, ja, das so ein bisschen antrainiert, halt auch den eigenen Wurf sich zu kreieren und zu treffen, dann ist das ein super Spielertyp. Und wie gesagt, ich glaube, Defense wird da von Tag 1 an mithalten können. Ja, kann man sich vielleicht sogar überlegen, ob er dann nicht ja, auch mal einen gegnerischen, oder beziehungsweise wird man ja Trae Young sowieso eher auf den Shooting Guard ansetzen und ob man dann da nicht irgendwie, ja, auch mal einen Trae Young irgendwie verstecken kann ein bisschen, wenn man halt einen guten Individualverteidiger hat, der halt den besten Flügelaufbau, wie auch immer, des Gegners an die Leine nehmen kann.
Bin ich eigentlich soweit bei dir. Und was glauben wir, wo es hingeht? Ich wünsche mir natürlich, dass dieser junge Kern, der unglaublich viel Potenzial hat, auch Kevin Hurter, wir wissen beide, glaube ich, nach wie vor nicht, wie man ausspricht, den haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, auch auf Guard, mega Potenzial. Letztes Jahr auch richtig stabile Zahlen abgeliefert und mit diesem jungen Team, oder was sollst du sagen?
Nee, wie gesagt, und er kann ihm auch Trae Youngs defensive Schwächen ein bisschen ausgleichen, also ja. Die beiden, das Backcourt-Duo plus noch ein Cam Reddish, wo du halt sagst, ergänzt okay, gut. Das ist halt jemand, da muss man gucken, in welche Richtung es geht, aber auf Guard-Rotation schon mal auf jeden Fall Potenzial da.
Ja, und der Frontcourt haben wir gerade schon angesprochen, auch da sieht man mal John Collins, Hunter, Len und Best-Case-Szenario sage ich, würde ich mir natürlich von Herzen wünschen, allein für das Idol Vinsanity, dass es im letzten Jahr noch einmal in die Playoffs geht, auf 8 noch rein.
Ja, wer weiß, ich meine, wenn Trae Young wirklich ballt und das sich so ein bisschen findet, auch gerade mit der Starting Five, ja, wie gesagt, ich meine, wir brauchen nicht drüber reden, die werden sicherlich dann auch über die erste Runde nicht hinauskommen, aber ja, ich meine, es kann wirklich passieren, ja, wenn da alle Rädchen ineinander greifen, das wäre eine absolut coole Geschichte, ja, einerseits für die Jungen natürlich, aber auch natürlich für Vincent.
Ah, sorry. Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich habe mir gerade überlegt, Worst-Case-Szenario, weil ich gerade schon Best-Case angesprochen habe, fällt mir gar nicht so ein. Im schlimmsten Fall läuft es halt dieses Jahr noch nicht so. Aber wie gesagt, du hast hier in diesem Team am Standort Atlanta, gibt man den Jungs die Freiheit und die Zeit auch, die sie brauchen. Und auch in Bezug auf die nächste gute Free Agency, haben wir schon gesagt, kann man nochmal die Klammer schließen zu den Knicks, ist man dann vielleicht auch wieder in der Lage, wo man sich wesentlich attraktiver positionieren kann für große Free Agents und das ist langfristig einfach ein schönes Projekt, muss ich sagen.
Ja, wie gesagt, sie haben sehr viel richtig gemacht. Ein anderes Team, das jetzt glaube ich auch so langsam ein bisschen verstanden hat oder das so ein bisschen auch auf diesen Trichter gekommen ist, die auch aus einer, ja, ich sag mal, härteren Zeit kommen, die Chicago Bulls, bei denen man wirklich auch wieder sagen muss, ja, da sind ein paar junge Spieler, von denen man einiges erwarten kann. Ja, wie gesagt, auch ein bisschen schwere Zeit gab. Ganz früher noch die letzten Thibodeau-Jahre waren nicht ganz so glorreich, wo es ein bisschen ja zu rückwärtsgewandt zuging. Man hat gesehen, dass Fred Hoiberg nicht die Lösung ist. Und man hat es zumindest teamtechnisch verstanden, aber auf der Trainerposition ist man immer noch so ein bisschen, ja, Jim Boylen, auch eher so ein Oldschool-Typ, so ein defensiver Schleifer.
Bin ich mir auch nicht sicher, ob das die richtige Entscheidung war, er hat es neulich nochmal einen langfristigen Vertrag bekommen.
Puh. Ja, vor allem, sie haben ihn ja verlängert, obwohl er nicht, er hat ja auch nicht, es war jetzt ja noch nicht so, dass Chicago dann letztes Jahr da komplett abgegangen ist oder so, sondern gerade offensiv muss man wirklich sagen, oder muss man wirklich fragen, ob er da die richtige Besetzung ist für dieses junge Team. Man hat sich jetzt nochmal einen Coby White geholt, zusammen mit Satoranski und Zach LaVine, mit WM-Held Satoranski, muss man ja jetzt aus tschechischer Sicht schon nennen eigentlich. Bis ins Viertelfinale ist ja für die Tschechen gegangen, relativ überraschend. Und ja, Satoranski hat da, glaube ich, an seine ja sehr gute und solide NBA-Saison bei den Wizards angeknüpft. Und ja, auch da eine ordentliche Guard-Rotation, muss man ein bisschen gucken. Chris Dunn fällt da vielleicht noch raus. Ja, hat ja gezeigt, dass er seine Probleme nicht so sehr in den Griff kriegt, Playmaking-technisch. Aber ja, auch in Windy City, man braucht einfach so einen Kern von jungen Spielern, wo man dann guckt, okay, wer entwickelt sich da, wer kann wirklich Star-Potenzial haben und wer eben nicht.
Weißt du, wenn ich vor allem gespannt bin, allein schon, weil ich habe jetzt Preseason so nicht so viel gesehen, aber der Auftritt ist der Wahnsinn. Coby White, bin ich sehr gespannt, was wir da sehen. Auch abseits des Feldes, allein die ersten Pressekonferenzen, kurz runter vom Court, aber dieser Look, so die Cap passt nicht ansatzweise auf die Riesenmähne drauf. Dieser verstrahlte Typ, absoluter Wahnsinn.
Ja, also ich glaube auch der ein oder andere verteidigende Spieler wird da nicht viel sehen, außer einen gigantischen Büschel Haare, der an ihm vorbei ja zischt. auf Speed-Sphären, wo sich sonst eigentlich wahrscheinlich nur ein De'Aaron Fox bewegt momentan. Ja. Auch ein unglaublich interessanter Spieler, der, wie gesagt, auch absolut Minuten sehen wird. Ja, klar, man hat einen Zach LaVine, der natürlich die zwei so ein bisschen zumacht, aber ich glaube auch Coby White wird da seine Chancen bekommen. Und auch auf dem Frontcourt kann man sich freuen. Ja, Lauri Markkanen hat Ansätze gezeigt, auch ein bisschen dieser Stretch-Big zu sein, den ja letztendlich auch alle brauchen. Ja,
oder ja, aber das ist halt ein bisschen die Frage, inwieweit das mit Ballen und seinen Offensivproblemen, sag mal, funktioniert.
Ja, vielleicht ist dann Markkanen wirklich der Typ, der ja, der da so ein bisschen den Unterschied machen kann, einfach weil er das Spacing von sich aus bringt durch seine Spielanlage. Ja, wird man sehen müssen. Aber auch er mit Wendell Carter Jr., der so ein bisschen ja mehr ja der Mann fürs Grobe ist in der Defense und auch so ein bisschen mehr ein Playmaker ist vom High Post aus. Sieht es auch in der Starting Five. Man hat noch Otto Porter Jr. Sieht es eigentlich nach einem recht würde ich sagen, vielseitigen und jungen, talentierten Team aus.
Ja, und was vielleicht eine extra Motivation ist für diesen jungen Kern, ein bisschen was abzureißen, ist das All-Star-Game in Chicago diese Saison. Und vielleicht sehen wir ja ein Zach LaVine, vielleicht ein Lauri Markkanen.
Ja, also glaube ich schon. Also ich glaube schon, dass sie da im Osten vielleicht, sicherlich nicht als Starter oder so, aber so ein bisschen als, ne, ich sag mal, All-Star hintere Reservebank. Und ich meine auch ein Coby White fürs ist dann natürlich nur Rising Stars Game, aber immerhin. Also ich glaube, vielleicht sehen wir da sogar den einen oder anderen Bull beim All-Star Heimspiel.
Ja, einen Nachtrag habe ich noch zum Frontcourt. Was ein bisschen eine traurige Geschichte ist, man muss gucken bei Wendell Carter Jr., dass der fit bleibt. Der hat in seiner Rookie-Saison leider nur 44 Spiele machen können. Gut, das ist bei anderen Teams, wäre das schon viel, aber wir kennen die Situation.
Ja, Markkanen war ja auch ein bisschen verletzt, das ist absolut ein Thema, dass die beiden.
Aber dann halt irgendwie diese Daumenverletzung, Saison vorbei, dann im Training Camp direkt im ersten Workout, was im Knie gehabt war, ist glaube ich nicht so wild, aber es zeigt sich schon, der Mann ist anfällig und da muss man natürlich hoffen aus Sicht der Bulls, dass der irgendwie die Saison über fit bleibt.
Ja, absolut. Aber ich meine, das ist natürlich auch immer, es ist immer schwierig zu sagen, aber ich glaube, wenn die beiden fit sind und werden, sieht das ganz ordentlich aus in der windigen Stadt. Und ich meine ja auch, dass der Flügel jetzt nicht wahnsinnig toll besetzt ist. Ja, auch bei den Bulls eine absolute Übergangssaison. Wie gesagt, ich glaube tatsächlich, die Personalie, auf die man am ehesten gucken muss, ist halt Jim Boylen. Ja, kann er ja offensiv was anbieten, was zu diesem jungen Kern passt kann. Wie geht er überhaupt mit den jungen Spielern um? Ja, weil ich meine, ja, wenn der da nur reinkommt mit einer immer so ein Gesicht und auf Oldschool-Coach und auf, so ein bisschen auf Drill-Instructor macht. Ich glaube, dass das die neue Generation nicht mehr fühlt. Und ich glaube, dass die Spieler dann auch ja merken, der Typ wird halt gefeuert, wenn es nicht läuft. Weißt du, was ich meine? So, also ich glaube, die sind auch gar nicht mehr bereit, sich so viel Bullshit gefallen zu lassen. Ja, ohne jetzt da dieses Player-Empowerment schimpfen zu wollen oder was auch immer. Aber ich glaube schon, dass Spieler sehr viel mündiger sind und da wirklich auch sagen, okay, der Typ erzählt mir da vorne einen Schmarrn letztendlich. Ja, und der lässt hier eine Offense laufen, die nicht funktioniert. Und ich glaube, da muss er gucken, dass er sich da dementsprechend anpasst.
Ja, das ist auch, wie gesagt, ich bin nach wie vor ein bisschen verwundert über diese Vertragsverlängerung. Manchmal wünscht man sich ja, man wäre in so Entscheidungsmomenten dabei, so okay, es ist die beste aller möglichen Ideen, Jim Boylen einen langen Vertrag zu geben für unser junges Team. Kann ich nicht ganz nachvollziehen, vielleicht belehrt uns eines Besseren und die Bulls bauen sich um ihren jungen Kern herum was auf. Diese jungen Spieler tun auch Kollegen à la Chris Dunn, du hast ihn gerade schon angesprochen, gut. Der hat es halt nochmal auch durch die Ankunft von Coby White irgendwie richtigen Druck, sich anzubieten, sich zu zeigen in dieser Guard-Rotation. Vielleicht ist es für ihn auch nochmal der Moment. Ich meine, bisher in Chicago lief es nicht so gut. Er hat in beiden Jahren jetzt nicht wirklich viel Spiele gemacht. Ich glaube, insgesamt knapp über 90 in zwei Jahren. Sich da anzubieten und sich da irgendwie in die Starting Five zu spielen.
Ja, und wie gesagt, einerseits so, und ich meine auch die Bulls werden natürlich auch sagen, ja, wenn White das wirklich gleich sehr viel besser macht, ich glaube, dann werden sie auch da nicht lang warten und halt irgendwie versuchen oder ihn zumindest auch anbieten oder je nachdem, was sie trade-technisch machen wollen.
Vielleicht gibt es mal wieder einen Jimmy Butler-Trade-Woche. Nee, wahrscheinlich nicht.
Meinst du, sie holen sie nicht nochmal? Meinst du, die sind... aber er würde zu Jim Boylen wahrscheinlich passen.
Ja, das wahrscheinlich
schon. Die beiden würden sich wahrscheinlich gut verstehen, was das angeht. Würden dann beide um 3:30 erscheinen und ich weiß nicht, Hügelläufe machen oder sowas.
Na gut, aber zu Jimmy Butler wollen wir später natürlich auf jeden Fall noch kommen. Wir haben aber noch ein Team in Pedo in unserer Kategorie Young Guns und wir wollten sie eigentlich in eine andere Kategorie und ihr kennt die Kategorien vielleicht schon aus der vorherigen Folge. Wir wollten das folgende Team, die Indiana Pacers, eigentlich zu den Contendern packen im erweiterten Kreis, bis wir nochmal nachgeguckt haben, wie lang Victor Oladipo noch raus ist. Und dann haben wir gesagt, wird vor Dezember wahrscheinlich gar nichts passieren, da kann man zu viele Spiele vorher verlieren. Drum packen wir sie hier mit rein, weil nach wie vor ein vielversprechendes Team, die Indiana Pacers.
Ja, es ist halt auch schwierig mit diesen Kategorien, weil du natürlich gerade die Pacers letztes Jahr sehr, sehr gut funktioniert haben. Sich bei denen natürlich aber auch ein bisschen was geändert hat. Ja, man hat jetzt einen Malcolm Brogdon geholt, dem großen Deal gegeben im Sommer, den Ex-Buck, was glaube ich auch eine gute Verpflichtung ist. Aber ja, Oladipo wird halt noch eine ganze Weile fehlen und das tut diesem Team halt extrem weh, weil er halt wirklich diese Rolle des ja, Stars halt spielen muss irgendwo. Ja, und ich meine, ja, als Backup ein Jeremy Lamb hat das letztes Jahr auch schon ganz ordentlich gemacht, aber es ist halt immer noch ein Jeremy Lamb. So leid es mir jetzt tut und so, ich will ihn da jetzt auch nicht diskreditieren, aber ja, muss man sehen. Worauf ich aber sehr gespannt bin, ist, wie es im Frontcourt aussehen wird, denn da wurde ja Domantas Sabonis jetzt wohl zum Starter befördert auf der 4, zusammen mit Miles Turner. Muss man, glaube ich, mal sehen. Ja?
Wie gut das zusammen funktioniert.
Absolut. Also ich glaube, Miles Turner ist ja so ein bisschen, also er hat ja den Dreier durchaus, aber ich bin noch so ein bisschen, ist er wirklich ein echter Stretch-Big oder halt nur ein Typ, der den Dreier auch mal treffen kann? Unser Bonus hat sich ja letztes Jahr absolut ins Rampenlicht gespielt. So klassisch europäische Spielweise. Ja, sehr teamdienlich, gibt dem Team immer, was es braucht. Und ja, auch ein Domantas Sabonis wird nächstes Jahr Free Agent. Das heißt, er ist in einem Vertragsjahr und er wird sicherlich auch gucken, dass es da funktioniert bei ihm. Zusammen mit Miles Turner dann in dem Fall in dem Frontcourt. Aber ich glaube, da muss man mal gucken. Es könnte sehr cool werden, aber man muss ein bisschen drüber reden, ob der Fit so da ist.
Ja, ich bin auch gespannt. Zu Sabonis muss ich sagen, kann ich jetzt, glaube ich, nicht ganz so viel sagen. Aber er muss sich anbieten. Und was generell ein Thema ist, was mir bei den Pacers nochmal vorab ein bisschen recherchiert aufgefallen ist, was ihn natürlich irgendwo immer wehtut, ist die immer und immer wieder Rotation im Team. Jedes Jahr so viele neue Gesichter. Dieses Jahr hat man eine Personalie relativ schön gelöst. Ich meine, der Wegfall von Tariq Evans seine Suspendierung durch Malcolm Brogdon ersetzen, das ist natürlich die bestmögliche Variante. Aber trotzdem will man ja hier irgendwo schauen, dass man über die nächsten paar Jahre vielleicht ein bisschen Kontinuität reinbringt, ein bisschen Ruhe und sich auch eben ein Team aufbaut und im Frontcourt, ja, vielleicht bietet sich Sabonis an, dass es mit Miles Turner funktioniert, vielleicht kriegt man da nochmal einen Vertrag zustande irgendwie, um sich da, ja, ein bisschen was etablieren zu lassen.
Und sonst vielleicht auch noch, wenn wir eben jetzt gerade schon beim Frontcourt sind, auch ein Spieler, auf den man vielleicht gucken kann, auch im Draft so ein bisschen, ja, sind natürlich auch gerade gehypt, europäische Bigs, wie gesagt, Sabonis ein gutes Jahr gehabt, dieser Nikola Jokic auch nicht ganz schlecht gespielt in Denver. Und die haben sich im Draft noch Goga Bitadze geholt, der war Euroleague Rising Star.
Ja,
also hat er diese gesehen, ja. Young Player Auszeichnung gewonnen. Und das könnte vielleicht auch ein Typ sein, weil das auch ein Big Man, klassisch europäischer Big Man ist, ja, sehr, der sehr skillbasiert spielt, ja, nicht so sehr über die Athletik kommt, sehr viel passt, einen sehr hohen Basketball-IQ hat. Und ich meine, aber vielleicht muss auch Miles Turner dran glauben, ja, wer weiß. Vielleicht muss auch Miles Turner weg und dann gehen die Pacers da komplett auf
den Eurotrip.
Euro-Modus im Frontcourt. Wäre doch auch sehr schön zu sehen. Ich glaube, an Zuckerpässen vom High-Post muss man dann nur die Pacers gucken wahrscheinlich.
Vielleicht. Ansonsten, ja, der Backcourt, wenn Victor Oladipo wieder fit ist, dann glaube ich, ergänzen sich Brogdon und Oladipo ziemlich gut. Das stelle ich mir richtig geil vor. Da habe ich jetzt schon Bock drauf, auf die Zeit ab Dezember hoffen wir, dass Victor Oladipo stark zurückkommen kann.
Ja, das wird halt wirklich auch ein Thema sein, weil sie brauchen ihn absolut explosiv, weil irgendwie da haben Quadrizeps irgendwie verletzt. Glaube ich, da auch irgendwas gerissen. Wie gesagt, ist auch noch bis Dezember raus, also sehr ärgerlich. Aber Brogdon ist ein Typ, der gut zu ihm passt, der auch so ein bisschen, ja, alles macht, so ein bisschen so ein, ich sag mal, unaufgeregter, aber trotzdem sehr guter Spieler. Und ja, auch wie gesagt, bei den Pacers absolut ein Team, auf das man sich freuen kann. Aber man hat natürlich auch von einem sehr guten Team halt, ja, hat jetzt eben trotzdem, wie du schon gesagt hast, diese Fluktuation drin. Und das muss ich auch erstmal wieder neu finden. So, das ist natürlich auch mal ein bisschen so eine Sache. Aber ja, wie gesagt, auch in Richtung Titel geht es noch nicht. Deshalb sind sie mal bei den Young Guns drin bei uns. Und ja, das war es eigentlich auch schon mit der Kategorie. Aber das
ganz kurz noch, wo geht's hin für die Pacers?
Ich glaube,
also da müssen wir natürlich vielleicht in zwei Zeitfenster einfach anordnen. Vor neue Zeitrechnung, vor Oladipo und dann mit Oladipo.
Ja, ich glaube, wenn, wie gesagt, wenn Brockton da und also wenn Brockton vielleicht am Anfang eine noch größere Rolle einnimmt in einem neuen Team und dann Lamb auch wirklich performt, ich glaube schon, dass sie die ganze Zeit auch in diesem Playoff-Rennen absolut drin sein werden. Und ich weiß nicht, vielleicht können sie sogar mit Oladipo dann im neuen oder Richtung neues Jahr dann wirklich nochmal angreifen, vielleicht eine Serie starten und dann. Weiß nicht, vielleicht schnuppern sie sogar in Richtung Heimvorteil, wenn sehr viel richtig läuft. Wenn nicht, ich glaube, Playoffs werden schon drin sein für dieses Team.
Glaube ich auch. Und ich kann mir auch vorstellen und ich freue mich jetzt schon auf die Zeit um und nach dem All-Star-Break, wenn Victor Oladipo vielleicht wieder mit voller Power eingreift und die Pacers das letzte Saisondrittel nochmal von hinten aufräumen.
Ja, ich glaube, wie gesagt, möglich ist es absolut. Und ja, wer weiß schon. Ich meine, gerade gibt ja dann auch immer wieder Teams, die dann ein bisschen so ein Hangover haben Richtung All-Star-Break oder eben danach. Und ich meine, ja, vielleicht können die Pacers dann da sein.
Wenn sie wieder Präsenz im Backcourt haben, die Absenz manch anderer Teams ausnutzen. Aber ja, ich glaube, damit ist auch genug gesagt. Wie gesagt, die Pacers, man muss viel abwarten, da muss sich viel zusammenfügen, viel zusammenfinden. Kann man aber auf jeden Fall den Leuten empfehlen, sich mal hier und da die Spiele anzuschauen. Trotzdem mit Malcolm Brogdon zocken sehen, macht einfach Bock. Zum Beispiel. Aber kommen wir zu unserer nächsten Kategorie und die lassen wir uns nochmal schön anmoderieren.
Die Contender.
Und wir steigen so rum ein, habe ich mir gedacht, in diese Kategorie. Die Kategorie der Contender. Und zwar mit einem Team, was vielleicht ein bisschen ungünstig ist, wenn ich das jetzt so anmoderiere, dass die zu den Contender zählen als Celtics-Fan. Die Boston Celtics.
Ja, ganz kurz, du sagst, es ist ungünstig, aber man muss wirklich sagen, wir haben uns beide überlegt, wie wir es einteilen. Ich habe die Celtics direkt zu den Contender gepackt und du hattest sie eigentlich bei den Young Guns, wo ich gesagt habe, so Momentchen mal, vor 2 Jahren vielleicht, da konntet ihr euch dieses Label noch dingern, aber jetzt nicht mehr, jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Auch bei euch muss in den nächsten Jahren der Titel her, sonst sieht's duster aus.
Ja.
Vielleicht nicht dieses Jahr, aber in den nächsten Jahren. Man muss in diese Richtung gucken.
Ja, der Punkt ist, an dem Punkt war man ja letztes Jahr. Man war ja letztes Jahr an dem Punkt, okay, die Celtics müssen durch den Osten marschieren und bitteschön. Und jetzt ist halt Kyrie weg, du bist jetzt an einem Team. Also klar, die Erwartung ist natürlich drüber, aber wenn du dir das Team anschaust, danach hätte ich sie schon den Young Guns zugeordnet und drum stehen die jetzt hier in der Chronologie dieses Podcasts, um von den Young Guns zu den Contender zu kommen. Und die Boston Celtics, es ist nach wie vor ein unfassbar junges Team. Also wenn man darauf schaut, dann kann man sie definitiv da einordnen. Nach wie vor Jaylen Brown, Jason Tatum, die sind 21, 22, so Kollege. Also definitiv ein junges Team. Und steigen wir doch ein mit den Problemen. Das obvious Problem der Celtics, nach wie vor die Big-Man-Position. Man hat im Sommer sowohl Al Horford als auch Backup Aaron Baines verloren und stand dann da. Okay. Was passiert ist. Wir haben Daniel Theis und vielleicht, je nachdem, muss man sehen, wie man auch spielt, den Time Lord. Und was ist dann passiert? Man hat sich Enes Kanter geholt und ja, ich finde den unfassbaren Typen, also gerade die ganze politische Nummer und was er alles abreißt neben dem Court und was er sich Gedanken macht, so dieses ganze Label hier, More Than an Athlete, nochmal zu LeBron zu kommen. Aber auf dem Feld, die Defense ist halt nach wie vor einfach ein Problem. Offensiv hat er mir gut gefallen bei den Blazers in den Playoffs. Als Nurkic-Ersatz offensiv, wie er da auch in Szene gesetzt wurde, hat er mich positiv überrascht. Aber defensiv, der wird dir in diesem Leben kein Ring-Protector mehr einfach.
Du sagst es und das ist genau der Punkt. Du kannst es bei ihm halt nicht mehr erwarten. Er ist jetzt ja auch schon in einem Alter, wo man, ja, wie gesagt, er ist ja auch ein Typ, der eben nicht über die Athletik kommt, sondern offensiv auch viel mit Skills macht und so. Das wird er auch weiter so machen, das wird er auch bei den Celtics bringen. Aber wer da irgendwie den Ring bei euch beschützen soll, sehe ich auch nicht so richtig. Ja. Okay, Theis vielleicht in Teilen, aber ist doch wirklich, ich sag mal, ist doch irgendwo ein bisschen zu klein, auch einfach so vom Gefühl her, weißt du, was ich meine? Wenn du so drüber redest, klar, spielt einen guten Basketball, kommt da über sehr viel Hustle ja immer noch. Ja, aber ich meine, ihr habt euch ja auch einen Vincent Poirier geholt, wo man auch erstmal warten muss aus Frankreich. Okay, wie ist da die Transition? Auch ein sehr athletischer Typ, der
sicherlich... Poirier, wir müssen die französischen Namen...
Ja, stimmt, ja, klar.
Wir waren doch schon dabei.
Poirier,
was
ja.
Was so Poirier?
Ich bin Lateiner immer noch. Deshalb bin ich da direkt in dem...
Digga, keine Ausreden, ich bin beides.
Ich hab gleich schon den Ami-Kommentator raussehen lassen. Vincent Poirier, weißt du, was ich meine? Nee, aber ich meine, auch da muss man erstmal sehen, okay, wie kann er sich wirklich anpassen? Wie sieht es dann aus, wenn er auf einmal einen ganzen Haufen mehr superathletische Typen halt auch gegen sich hat, ja, als jetzt in Frankreich oder auch in der Euroleague teilweise. Aber es ist auch nicht alles schlecht bei den Celtics, ja. Du stapelst sehr tief und bist, ah, oh, wir sind zu jung und oh, müssen erstmal gucken und so und.
Ja, also ich stapel tief, nachdem man letztes Jahr halt irgendwo enorm hochgestapelt hat. So. Ich habe mir vorletztem Jahr schon gedacht, ja, ist es das wirklich? Also mit Kyrie wird das wirklich dieses Jahr, es wurde es obviously nicht, auch wenn die Series früh over war, Paul Pierce. Nee, aber ich stapel tief und das ist auch gar nicht negativ gemeint, sondern ich will einfach relativ erwartungsfrei einfach diese Jungen da zeigen lassen, was abgeht. Und jetzt, schau mal an, wir haben Carson Edwards hat Boston gedraftet. Auf den bin ich wirklich gespannt, dieser kleine, verrückte Typ. Hab mir heute auch nochmal Highlights angeschaut aus der March Madness. Und ja, war an 3 gerankter Point Guard für den Draft, also vor dem Draft. Letzte Saison aus dem Feld fast 40%, Wahnsinnstyp, absolute Highlights, wo er in der March Madness in der zweiten Runde gegen Villanova 42 Punkte gemacht hat, sie eine Runde weitergebracht hat und dann nochmal 42 Punkte gemacht hat im spektakulären Spiel. Ich habe mir da die Highlights nochmal angeschaut. Overtime-Niederlage gegen Virginia. Der Typ liefert einfach ab, der wirft Dreier noch und euch, klar, da kann man wieder kommen. Ja gut, der College-Dreier, dies, das. Aber der kann einfach werfen, es sieht auch sehr lustig aus, wenn er wirft. Übrigens ist es wie so ein Zwerg, der ganze Körper schiebt den Ball hinterher. Ist auch kein großer Typ. Auf den habe ich wahnsinnig Bock. Man hat Grant Williams, man hat nach wie vor den anderen Williams in Time Lord. Man hat Romeo Langford und Tatum Brown, die auch nach wie vor beide jung sind. Und drum tief stapeln. Ich will einfach sehen, was da passiert. Ich will da einfach irgendwie denen eine gewisse Entwicklung lassen. Und ich glaube, Brad Stevens ist nach wie vor auch ein Typ, der das ähnlich betreiben wird. Die Frage ist dann halt nach wie vor, was von oben die Erwartungshaltung ist.
Ja, aber ich, wie gesagt, ich sehe es ein bisschen eher so, gerade in Jaylen Brown und halt auch in Jason Tatum, die müssen halt wieder Steps machen, ja. Ich meine, Jaylen Brown wird nicht sehr restricted Free Agent, der wird auch Interesse daran haben, sich gut zu präsentieren. Aber am Ende des Tages spielt die halt auch nur mit einem Ball und da sehe ich vielleicht auch ein bisschen Problematik, ja. Wie gesagt, auch du hast Carson Edwards angesprochen, der ein super Pick war, absolut. Ihr habt noch Romeo Langford geholt aus oder von Indiana, vom College. Aber wie gesagt, das wird nur einen Ball geben. Ja, Marcus Smart natürlich, der wird sich hinten anstellen, wird die Drecksarbeit da auch machen defensiv. Trifft den Dreier ja auch ganz passabel seit letztem Jahr, also da auch ganz in Ordnung. Ja, aber trotzdem, wie gesagt, bin ich sehr gespannt. Kemba natürlich auch vor allen Dingen effizient, wenn er den Ball in den Händen hält. Und da bin ich sehr gespannt, was Brad Stevens auch für eine Offense laufen lassen wird.
Ja, da ist in der Offense ein bisschen das Thema, da habe ich eine ganz gute Headline dazu gelesen im Artikel, die Smart Balance. So, man hat letzte Saison auch anfangs hauptsächlich halt Tatum und Hayward spielen lassen. Gordon Hayward auch nach wie vor ein Thema. Ist dieses Jahr das Jahr, wo er wieder an die Utah-Zeit anknöpfen kann? Letztes Jahr, klar, wieder einen Step gemacht, aber nach der Verletzung ist es, ich tue mir das schwer, das einzuschätzen. Ich will ihm da auch keine zu hohen Erwartungen stellen. Und eben, man hat anfangs oft halt Tatum und Hayward starten lassen und dann hinten raus, als es so ein bisschen eng wurde und so auch so dieses Loch hatte, dann doch eher die Routiniers, Smart Morris und Marcus Smart war der wichtigste Bestandteil dieses Spiels, des Celtics-Spiels letztes Jahr, Kyrie hin oder her. Der hat da Ruhe reingebracht und das wird, glaube ich, ein Thema sein, wie man da die Balance findet. Er ist nach wie vor ein unfassbar wichtiger Spieler für diese Mannschaft, um vielleicht in der Partie hinten raus nochmal mehr Minuten zu sehen und ein bisschen Balance reinzubringen. Auch ein bisschen, er ist schon der Leader in dem Sinne, dass er, denn weil das Problem ist nach wie vor, alle brauchen den Ball. Du hast gesagt, es gibt nur einen Ball. Positiver Punkt im Vergleich zu letztem Jahr, der eine hyperdominante Typ, der den Ball will und das auch durchzieht, ist weg. Und Marcus Smart kann dann jemand sein, der das ein bisschen organisiert vielleicht. Der das ein bisschen besser organisiert. Okay, die Bälle auch weiter verteilt. Aber ich bin gespannt. Ja, ich bin mir auch sicher, dass dieses Team so mit diesem breiten jungen Kern, muss nach wie vor sehen, das ist hier, wenn man hier die Death Chart anschaut, also so crazy aufgestellt sind wenige Teams in die Breite mit jungen Leuten, die auch, die du sonst nie siehst. Hier Jonathan Gibson, Brad Wanamaker, so, oder auch Semi OGL nach wie vor. Das geht in unfassbare Breite. Das wird so keine Zukunft haben. Man wird halt einfach sehen müssen, okay, wer setzt sich durch? Ich glaube an Jason Tatum, ich glaube an Jaylen Brown und hoffe auf Carson Edwards.
Ja, und ich meine, wie gesagt, ich meine, auch Gordon Hayward, über den haben wir jetzt noch gar nicht so viel geredet. Auch mit ihm auf der 4 kannst du ja arbeiten, ja. Also ich meine, dann spielt ja der Klein, da gibt es ja durchaus auch Möglichkeiten. Also ich glaube, auch gerade in der heutigen NBA ist es ja kein Drama mehr, wenn du nicht diesen einen 2,13 Meter Typen hast, der in jedem Ding irgendwie den Ball da im Low Post bekommt oder so. Und ich meine, Brad Stevens hat gezeigt, dass er sich bei sowas was einfallen lassen kann. Und ich denke, er wird mit einer Lösung kommen, so sag ich mal. Und ich meine, wir haben jetzt über die Celtics geredet, bei denen, ja, wie gesagt, der einzig richtig, oder zumindest der einzig richtig große Zugang, halt eben Kemba Walker im
Tausch. Über den haben wir noch gar nicht geredet.
Ja, über Kemba noch auch sehr wenig, ne, absolut. Ich denke mal, er wird auf jeden Fall auch besser reinpassen als Kyrie. Also einfach.
Voll, das wollte ich sagen, weil wir gerade eh schon den Celtics sehr, sehr viele Minuten hier einräumen, um das vielleicht ein bisschen abzukürzen. Kemba Walker müssen wir, glaube ich, gar nicht so viel drüber reden. Er ist, wird Bill Simmons gesagt, man glaubt, er ist der Kyrie, den man sich gewünscht hätte.
Ja, absolut. Und ich meine, die Vergleiche kommen ja auch nicht von ungefähr. Und ich glaube auch, Kemba ist aber auch ein Typ ohne, ich meine, wir reden natürlich immer auch über Spieler, ohne sie zu kennen. Ja. Das ist natürlich auch ein bisschen klar, wenn man dann sagt, ne, Kyrie oder KD sind zickig, ist es natürlich auch mal ein bisschen, ne, Ding. Aber ich glaube, Kemba, so was auch er für einen Eindruck macht, er ist halt auch ein Typ, der da hinkommt und der auch einfach Scheiße gefressen hat in seiner Karriere in Charlotte. Sagen wir es so ganz klar, ja.
Ja,
ich meine, Kyrie natürlich auch irgendwo ein bisschen verwöhnt gewesen, dass er dann LeBron kam, um ihn zu babysitten in Cleveland, wenn du so willst. Kemba hatte das bisher noch gar nicht und ich glaube, der wird doch absolut drauf brennen und ich glaube, der wird auch die Bälle passen wie der Teufel, einfach weil er die jungen Kollegen da um sich rum hat und wird denen noch absolut alle Chancen geben, die sie brauchen oder wollen, wie auch immer.
Ja, voll. Und ich glaube, drum, das ist, jetzt geht es vielleicht ein bisschen zu viel ins Interpretatorische, aber ich glaube definitiv, dass er da besser reinpasst, weil eben er aus einer ganz anderen Situation kommt. Er kommt jetzt zum ersten Mal zu einem großen Team, hat sich über die Jahre selbst seine Rolle erarbeitet, war er trotzdem ein All-Star, einer der besten Point Guards des Ostens, sagen wir mal auf jeden Fall, und kommt in eine Rolle, in der man sich seine Reputation einfach selber erarbeitet hat, einen ganz anderen Standpunkt hat, viel gesehen hat, viel erlebt hat und drum vielleicht auch der bessere Go-To-Guy ist mit diesen ganzen jungen Leuten außen rum. Und Kyrie, wie gesagt, ganz andere Situation. Bei den Cavs, so, da war er halt der Sidekick und er wurde mitgezogen und er hat es nicht geschafft, sich in Boston zu etablieren. Kemba Walker sehe ich da wesentlich eher.
Ja, wie gesagt, und das ist ja auch immer so ein Punkt, ja, alle wollen immer the man sein, alle wollen immer und alle wollen am meisten verdienen und Ding sein. Bist du da mal in der Situation, bist in Charlotte und na klar, die hätten Kemba jeden Vertrag gegeben, den er gewollt hätte. Aber er weiß halt, dass wenn du dann the man bist und um dich herum halt nur Kinder, um in dem Vergleich zu bleiben, oder halt nur Jungs, die nichts liefern, das kann auch ganz schön frustrierend sein und kann einem auch ordentlich auf den Keks geben. Dann lieber vielleicht den Ball einmal mehr passen mit einem fähigen Kollegen und so Erfolg haben. Worauf ich aber eigentlich wollte, du hast recht, Kemba hätten wir so sträflich rausgelassen, den mussten wir nochmal haben. Aber beim Thema Teams, die ja so ein bisschen auch auf einen Schritt von innen warten, oder nicht warten, das ist in dem Fall vielleicht ein bisschen blöd gesagt, aber ich glaube bei Teams, die, ja, wo Spieler, die schon eine Weile da sind, einen Schritt machen müssen, gehören auch die Milwaukee Bucks dazu, die natürlich ein absoluter Contender im Osten sind und die natürlich auch so ein bisschen, vielleicht mit Philly auch den meisten Druck haben. Aber bei denen letztendlich auch, ja. Klar, man hat irgendwie einen Malcolm Brogdon zum Beispiel verloren, tatsächlich. Und dann haben auch noch einen Tony Snell, einen Nikola Mirotic, also auch ein bisschen Shooting verloren.
Nikola Mirotic für mich ja, auch wenn es die GMs anders gesehen haben, für mich nach wie vor der verrückteste Move der Offseason.
Ja, absolut. Ich meine, er hat einfach unglaublich viel NBA-Money abgelehnt, um halt in Barcelona zu spielen. Klar, Barcelona ist schon ein Start, absolut, sehe ich schon, aber trotzdem, eigentlich aber trotzdem wieder ganz witzig, weil es ja sonst der umgekehrte Ding ist. Ja, alle wollen immer NBA und ne, gehen dann zurück nach Europa und eigentlich so, nö, 3 Jahre NBA habe ich keinen Bock mehr drauf mit, ich glaube, 45 Millionen Dollar wären es auch gewesen für ihn, sondern er wollte lieber nach Barcelona. Auf jeden Fall Shooting, das fehlt. Ja, sie haben Wes Matthews und Kyle Korver geholt, um da Shooting technisch, ja, nicht ganz diesen Einbruch zu haben. Und das war ja auch ein Problem in den Playoffs, ja. Man hat gesehen, sobald Giannis halt nicht so scoren kann, wie er das möchte, ja, so hat Toronto sie geschlagen. Ja, die haben da die Backsteinmauer errichtet in der Zone und die anderen konnten es halt nicht bestrafen, abgesehen von dem Brook Lopez in dem Fall. Und ich glaube, das wird auch die Story sein. Und ich glaube, da muss man viel auf Entwicklung von halt eigenen Jungs warten, weil man eben halt, klar kann ein Vorteil sein, dass man nicht so viel neue Jungs hat, die man neu integrieren muss, aber es ist natürlich auch mal ein bisschen eine Sache, entweder du machst einen Schritt nach vorne oder zurück. Was anderes gibt's nicht.
Ja, in der Situation auf jeden Fall. Und vor allem persönliche Entwicklung natürlich von Mr. MVP, Giannis Antetokounmpo. Er hat mal so nebenbei gesagt, ja, er glaubt, er ist so bei 60% von dem, was er so bringen kann. Und man wartet natürlich drauf, dass er den nächsten Step macht. Und das ist in seinem Fall obviously der Wurf. Und
ganz kurz, aber eigentlich ist es lächerlich, wenn man sich überlegt, wo Giannis herkommt, von diesem unglaublich dürren Typen, wo alles waren. Vielleicht kann es dieser nächste Point Forward werden, aber es war halt auch so, ich meine, man hat es auch damals gelesen und bei mir war es so, ich habe es dann auch gelesen, gehört und ich war so, ja, da gibt es jedes Jahr diesen einen Typen, über den sie da das sagen und so. Bei ihm ist es tatsächlich passiert und ja, er hat selber gesagt, er ist noch nicht ganz da und ja, ich glaube, da wird sich auch was getan haben beim Dreier, oder? Was meinst du?
Ich hoffe es. Also, ich hoffe, dass er da über den Sommer nochmal fleißig dran geschraubt hat. Und auch, ja, was die Saison noch geht. Und wie gesagt, also da kann er natürlich, da ist natürlich noch Potenzial da. Und wenn der Typ sich noch einen Wurf drauf packt, dann ist halt gute Nacht Eastern Conference. Dann ist gute Nacht auch hier, wenn es tief geht in die Playoffs, dann ist auch gute Nacht in Richtung Finals, also für viele Gegner. Weil wenn der Typ noch werfen kann, so wie hältst du ihn da noch auf so?
Ja, es gibt eigentlich keine Möglichkeit mehr. Vor allem müssen sich die Bucks ja eigentlich auch keine Gedanken mehr über Offensivsystem machen, weil
reguliert er alleine so.
Wenn sie dann das 5-Mann, das ist ja dann kein Double-Team mehr, wenn sie dann das 5er-Team schicken auf Giannis, dann kann er dann seine Assist spielen oder so. Ja, aber wirklich Wahnsinn. Ich bin auch sehr gespannt auf den Chris Middleton zum Beispiel, einen Spieler, den ich super gerne mag, aber auch von dem erwarte ich.
Der zweite Star übrigens.
Muss er sein, weil er wird so bezahlt, er hat doch das Potenzial, aber ja, das ist jetzt auch absolut zeigen. Ja. Also
das ist nämlich, weil da ich wollte jetzt nicht zu sehr unterbrechen, sorry. Aber da sind nämlich zwei Spieler dabei, Chris Middleton, der zweite Star sein muss, auf den ich auch hoffe, auch wieder Fantasy-Team. von ihm wollen wir was sehen, wie gesagt, du hast gesagt, er wird so bezahlt, er muss auch dementsprechend jetzt irgendwie mal abliefern und there's no business like Bledsoe business. Von dem Kollegen erwartet man sich auch wesentlich mehr auf der Eins, oder?
Ja, ich meine, defensiv hat er ja letztes Jahr auch gezeigt, dass er da wirklich immer noch über jeden Zweifel erhaben ist. Aber gerade auch in den Playoffs hat er mir nicht gut genug gefallen, weil er da mehr hätte machen müssen, meiner Ansicht nach. Einfach, weil er mehr machen kann natürlich auch. Aber ja, wie gesagt, bei ihm wird man auch sehen müssen, ob er da sein, vor allem eben sein Offensivspiel wirklich, ja, vor allem, der Punkt ist ja auch, ich meine, Giannis ist immer noch da, er wird immer noch sehr viel spielen und sehr viel machen offensiv. Aber in diesen Momenten, wo er es halt dann nicht machen kann, nicht macht, wie auch immer, da müssen diese Jungs halt dann da sein.
Ja, bei Middleton bin ich gespannt, weil ich finde schon, dass in der, also schöne Erfahrung war es nicht, aber dass die WM, er ist, glaube ich, jemand, dem sowas gut getan hat. Das ist ja generell ein Ding, da wurde viel diskutiert nach dem Ausscheiden der USA. Hey, hätten nicht ein paar mehr Jungs à la, was weiß ich, in Devin Booker in Phoenix oder so, war ein großes Thema. Hey, warum, der hat noch kein Spiel von Relevanz gemacht, warum geht er nicht zur WM? Und auch so Jungs à la Chris Middleton, der jetzt, ich hab's gerade nochmal gesehen, der verdient fast 5 Millionen mehr diese Saison als der MVP. Dem hat diese Erfahrung, glaube ich, gut getan. Dieses internationale Turnier. Und ja, und da war er halt auch nochmal mehr gezwungen, in der Rolle da zu sein. So, da war kein Freak da, der irgendwie den Job macht, sondern da war er der Typ im Frontcourt. Und vielleicht bringt ihn das weiter. Hoffen wir es.
Absolut. Sonst natürlich noch eine Sache, auf die man sich in Philadelphia besser gesagt freuen muss. Die Konkurrenz ist natürlich bis auf vielleicht Philly, reden wir gleich noch drüber, ist natürlich auch schwächer geworden, muss man ganz klar so sagen. Ja, ich meine, auch gerade bei Boston sind die Erwartungen andere dieses Jahr. Bei den Bucks nicht. Bei den Bucks ist Finals oder nix, sind wir ehrlich. Weil ich meine, ja, an diesem Conference-Finals-Punkt waren sie letztes Jahr und da haben sie sehr enttäuschend verloren, meiner Ansicht nach. Aber eine Sache, auf die man sich auch freuen kann, vielleicht jetzt nicht unbedingt, also oder nur teilweise bei offensiver Produktion, aber sie haben nicht nur Brook Lopez, der auch sein Spiel wirklich unglaublich geändert hat über seine Karriere, das muss man ihm auch zugestehen, der sich ja wirklich zu dem Stretch-Big momentan entwickelt hat, also ja, dem Stretch-Big in der NBA, wenn du so willst. Aber sie haben seinen Bruder Robin noch geholt. Das heißt, Maskottchen der NBA, nehmt euch in Acht, wenn die Bucks in der Stadt sind. Robin Lopez kommt und sucht nach euch. Auch eine sehr coole Kombi, glaube ich, über die wir viel zu lachen haben werden.
Ja, generell, das ist ja zum Thema familiäres. Das ist ja eh der Wahnsinn. Also da hat man wohl sehr viel Wert drauf gelegt, um so viel zur Zusammenführung. Wir haben jetzt beide Lopez-Brüder. Wir haben noch dazu zwei Antetokounmpo-Brüder. Thanasis Antetokounmpo hat man sich auch noch geholt, den Jungen. Das ist, glaube ich, das erste Mal in der Geschichte, dass zwei Brüderpaare in einem Team spielen. Da Zusammenführung und dann auch noch, ja, Kyle Korver darf auch Mike Budenholzer wieder sehen und lieb haben. Also es fügt sich alles familiär sehr, sehr gut zusammen in Milwaukee. Und das Einzige, wie gesagt, was wir positiv sehen für sie, abgesehen von Philly, Konkurrenzschwächer, das Einzige, was nach wie vor, glaube ich, schon wehtut, oder was heißt nach wie vor, was wehtun wird, ist der Two-Way-Player Malcolm Brogdon, der nicht mehr da ist.
Ja, aber sie hätten ihn nicht bezahlen können. Und vor allem vor dem Hintergrund, wenn du überlegst, ein Eric Bledsoe, wo du auch denkst, okay, der ist inzwischen auch in einem Alter, wo du sagst, okay, du kannst nicht mehr diese offensiven Sprünge erwarten. Klar, bei ihm ist es vielleicht auch, vielleicht war es letztes Jahr einfach ein bisschen off-year oder irgendwas hat nicht gepasst, das weißt du immer nicht. Aber auch ein George Hill, so gern ich ihn immer noch mag und so sehr ich ihn bei den Pacers auch geliebt habe, das ist halt auch, wie gesagt, ein perfekter Backup, ja, weil er dir alles bringt, von allem ein bisschen, aber das ist halt auch kein Typ, von dem du da, wie gesagt, Sprünge erwarten darfst, sollst oder musst, wie auch immer. Und da hätte Malcolm Brogdon natürlich gut getan, hat er ja auch letztes Jahr. Und das ist schon ein Verlust, den sie auffangen müssen, absolut. Und den, wie gesagt, das muss irgendwo von innen kommen. Ja? Also es muss von mindestens ein oder zwei Spieler müssen da einfach einen Schritt nach vorne machen, damit ja die Bucks ihre hohen Ziele auch erreichen können.
Geht sie an die Finals? Karten auf den Tisch.
Es wird schon schwierig. Also wie gesagt, ich glaube, es wird tatsächlich, oder ja, ich hoffe es auch so ein bisschen, weil ich es mir sehr, also klar, jetzt mal abgesehen von coolen Upsets oder einem Team, das sich so zusammenspielt in der Saison. Aber ich bin wirklich gespannt auf Bucks Philly in den Ostfinals, weil das wirklich so, also klar, wir reden immer, ja, Zeitalter der Guards und bla, und man geht weg von diesem Unglaublichen oder von Twin Towers und so. Aber was diese Teams wirklich an Länge haben, auf jeder Position, das ist unglaublich und es wird so ein großes Spiel im wahrsten Sinne oder große Spiele im wahrsten Sinne des Wortes. Aber dann wird es echt extrem schwierig. Und ich meine, ich sag mal so, bevor wir uns festlegen, gehen wir doch einfach auf Philly drauf.
Ja, wir können auf jeden Fall festhalten, der Sieger der Western Conference Finals, seien es die LA Clippers, Denver, sonst wer, werden es auf jeden Fall mit einem großen Gegner zu tun haben. Und ich bin auch wahnsinnig gespannt auf dieses Aufeinandertreffen, wie gesagt, hoffentlich in den Eastern Conference Finals. Bucks gegen Philly, das Aufeinandertreffen der Titanen, der Giganten. Und ja, kommen wir zu den Sixers. Abschließend, wir haben uns gesteigert, wie vielleicht merkt, Boston, Milwaukee, jetzt zu den Sixern. Sixers, der Contender Boston. Sixers
aufpassen. Ja, in Philadelphia auch, ja, es hat sich schon was getan, muss man absolut sagen, weil die ja auch letztes Jahr dann eben noch all in gegangen sind, Jimmy Butler geholt haben, Tobias Harris geholt haben. Ja, Jimmy Butler ist wieder weg, Tobias Harris ist geblieben, auch für einiges an Geld. Sie haben Al Horford geholt, was ja, worüber in Boston gerade oder zumindest im Sommer die andere Träne vergossen wurde. Man hat noch einen Josh Richardson bekommen in dem Jimmy Butler Trade, den man, finde ich, nicht unterschätzen darf, weil der, wie gesagt, schon in Miami gezeigt hat, dass er ein Typ ist, der.
Was, Richardson?
Josh Richardson, genau. Ein Typ, der absolut. Ja, sehr viel bringt ja auch so ein bisschen. Klar, er ist kein,
ehrlich, er war der beste Spieler in Miami.
Justice Winslow hat sich auch unglaublich großartig entwickelt, aber wahrscheinlich, wenn man wirklich Pound for Pound reingeht, kann man da, glaube ich, absolut drüber reden. Einfach, weil er so unglaublich vielseitig ist. Wie gesagt, er trifft den Dreier auch ganz ordentlich. Sicherlich kein J.J. Redick, aber wer ist schon J.J. Redick außer J.J. Redick? aber ja, wie gesagt, ein sehr vielseitiger Typ, der, glaube ich, da einiges zu melden haben wird. Ich bin auch gespannt, wie Tobias Harris seinen Dreier trifft, weil das wird ein Thema sein, Shooting. Ja, ich meine, wenn man sich mal anguckt mit Ben Simmons, Josh Richardson, Tobias Harris, Al Horford und Joel Embiid, wenn sie wirklich so spielen, unglaubliche Länge, aber dreiertechnisch wird es schwierig. Außer natürlich Ben Simmons, der jetzt natürlich seinen Dreier gefunden hat, offensichtlich.
Das ist ja was, wenn ich mich noch mal kurz aufregen darf. Ich habe mich ja, also ich reg mich erst das zweite Mal auf, das ist also noch weit unter Average Andre Level. ich schenke auch noch mal ein Wasser ein, das wäre sehr lieb nebenbei. Der Hype um den Ben Simmons Dreier. Da trifft der Typ einen Dreier gegen ein unbedeutendes chinesisches Team. Ich habe den Namen schon gar nicht mehr präsent. War Shanghai Shenzhen, irgendwie sowas. Und das Internet explodiert quasi so. Und alles so, ja, jetzt Philly, der Typ kann jetzt werfen, unaufhaltbar im Osten. Ich so, hey, Freunde, der hat einen Dreier getroffen. Und das nicht mal gegen NBA-Team.
Ja, aber du hast schon gesagt, das ist einfach Internetzeitalter. Es ist unglaublich gut für Memes und ich glaube, es war ja auch eher so ein Running Gag, weißt ja, du, dass ja viele gesagt haben, so, okay, ja, jetzt trifft er mal einen. Nee, aber auch da, also selbst wenn er dieses Jahr den Dreier vielleicht im Repertoire hat, muss man, glaube ich, wirklich sagen, bis er den wirklich mal auf NBA-Durchschnitt treffen wird. Vielleicht, also bei ihm wäre es ja schon Anfang, wenn er überhaupt 25 oder, naja, das ist schon immer noch arg wenig, aber wenn er vielleicht 30%, 32%, 33% irgendwo in diesem Bereich halt trifft, weil man dann halt davon ausgehen kann, okay, da ist dann noch Luft nach oben und vielleicht trifft er ihn irgendwann durchschnittlich. Aber ja, wie gesagt, ich denke mal, ein bisschen Zeit hat er noch, aber es ist einfach eklatant. Ja, wie gesagt, schlechten Wurf haben wir schon einige gesehen, aber gar keinen Wurf. Ist einfach zu wenig in dieser Liga momentan.
Ja, und da sehe ich generell, bevor wir vielleicht nochmal dieses große Team abfeiern, aber nochmal einen Punkt, der mich nach wie vor beschäftigt, so die auch jetzt nach 3 Jahren oder, ja doch, nee, im dritten Jahr jetzt, Embiid, Simmons, die Chemie offensiv, weil, wie gesagt, Ben Simmons wirft dich von draußen und Embiid im Gegenzug kriegt so auf den Ball viel zu weit draußen. Und ich bin mir nach wie vor nicht sicher, ob sich mit diesem Team jetzt, klar, es ist eine abstruse Starting Five, aber ob man dem Problem trotzdem irgendwie Herr wird.
Wie gesagt, sie müssen halt absolut gucken. Gerade auch Embiid natürlich ein schwieriges Thema, weil er so unglaublich talentiert ist, aber halt auch diese Probleme hat, die gesundheitlichen, die natürlich irgendwo nicht ganz seine Schuld sind, die aber halt vielleicht insofern seine Schuld sind, dass er halt oft auch einfach nicht fit ist, ja, und halt, ne, ein bisschen zu lange am Snackbuffet. Klar, man will es ihm nicht missgönnen, aber es ist halt einfach als Profisportler eine schwierige Angelegenheit.
Ja.
Und man merkt halt auch, dass es dem Körper halt nicht gut tut. Und jetzt haben sie ja ihm ja so ein bisschen das abgenommen, sich komplett zu stellen, um wirklich 82 Spiele durchzuziehen ohne Verletzung, indem sie halt Horford geholt haben, den man dann entweder neben ihn stellt, weil er halt den Wurf trifft, als einer der wenigen in Philly. Oder aber man kann eben so halt auch vielleicht einen Joel Embiid entlasten. Und ich meine, wie pervers ist das, dass wir darüber reden, dass ein Al Horford mit seinen über 30 dann ja Joel Embiid entlasten soll. Ja? Also ich meine, normalerweise wäre es genau andersrum.
Ja, und das ist natürlich was dem entgegenkommt, weil Brett Brown eh jemand ist, der, glaube ich, so gut wie kein anderer Coach irgendwie die Minuten seiner Starter staggert. Und wenn du dann natürlich noch die Option hast, dann bist du natürlich in einer sehr, sehr komfortablen Lage.
Absolut. Wie gesagt, trotzdem wird man erst sehen müssen, okay, wie gehen sie mit dieser Guard-Problematik um, weil Ben Simmons kann ein Spiel machen, absolut. Aber dahinter wird es ja dann schon sehr eng, was da von der Bank kommt. Bank generell auch so ein bisschen Thema. Ich denke mal, wir werden Produktion haben. Wie gesagt, auch da, ich kann mir auch absolut vorstellen, dass ein Al Horford vielleicht auch mal von der Bank kommt, wenn sie dann Harris irgendwie auf die 4 packen. Vielleicht, oder ich hoffe mal, dass sie daran auch irgendwie gearbeitet haben, da Lineups zu haben mit Harris, Horford oder Harris Embiid im Frontcourt. Ja, aber wie gesagt, das ist auch ein Team, das absolut doll ingegangen ist, mit einer überragenden Starting Five, wo man dann eben halt auch sehen muss, okay, ja klar, im Playoffs werden die Rotationen kleiner, aber sie müssen natürlich auch auf einem guten Weg dahin kommen, ja, müssen bis dahin natürlich trotzdem auch Spiele gewinnen, ja, auf dem Papier gewinnst du keine. Und bin ich sehr gespannt. Defensiv, glaube ich, wird es zum Beispiel weniger Probleme geben als offensiv, was das Spacing angeht, weil ich glaube, Defense, auch gerade unter Brett Brown, wird er, denke ich, schon anziehen und den Gegner auch Probleme bereiten.
Ja, und da mit den Leuten, die du da hast, also da sehe ich, also defensiv sehe ich wirklich weniger die Probleme. Worauf ich noch wollte, Draft, Matthijs Thybul, also der wurde ja eigentlich von den Celtics gedraftet und direkt getradet nach Philadelphia, in die Stadt der brüderlichen Liebe. Was halten wir von dem?
Ich glaube, dass er, eine Rolle spielen wird. Wie gesagt, halt auch gerade vor dem Hintergrund, dass da schon Luft nach oben ist. Gerade wenn man ihn vielleicht jetzt am Anfang eher in Richtung, wirklich eher in Richtung klassisch Guard packt, also Shooting Guard in dem Fall, flügeltechnisch, glaube ich schon, dass er da recht schnell Minuten sehen wird, weil er, glaube ich, ein Typ ist, der gut reinpasst und der auch absolut eine Verstärkung sein kann direkt, wenn er so die Minuten sieht. Aber ich glaube schon, dass gerade eben halt auf dieser Bank-Unit, was ja für einen Rookie eigentlich optimal ist, wenn du halt eben nicht vielleicht direkt starten musst, sondern dich da so ein bisschen reinarbeiten kannst.
Ja, und zum Thema, weil wir gerade bei der Defensive waren, ich hab mich nochmal durchgeschaut und so oft gelesen, dass er als der beste Verteidiger in College-Basketball der letzten Saison gerankt wurde, mit dem unglaublich schnell da ist, hat ein unfassbares Timing, was Contesting-Shots angeht, etc. Und insofern auch nochmal diese pure Mauer der Sixers da irgendwie supported von der Bank. Und glaube ich eben gerade, weil Brett Brown Staggering so ein Thema ist, dann doch auch auf seine Rookie-Minuten kommt. Und ich glaube schon auch in diesem starbesetzten Team irgendwie ja eine gute Entwicklung nehmen kann.
Ja, absolut. Wie gesagt, Brett Brown ist halt auch ein Typ, der, glaube ich, sehr, also so wie ich ihn wahrnehme, so ein wahnsinnig irgendwie umgänglicher Typ ist. Und der wird auch, ja, da wirklich, gerade auch mit so einem jungen Typen wie Thibodeau da eben, ja, wird da sehr empathisch rangehen und ihm, glaube ich, recht schnell auch eine große Rolle verschaffen. Gerade eben, weil er halt über die Defense kommen kann. Ich meine, das wird Brett Brown absolut gefallen, denke ich.
Zum Abschluss zu den Sixers. Ich meine, wenn sie schon
jetzt müssen wir uns entscheiden, gell?
Top-Contender sind.
Wer macht denn die Finals?
Ja, zu den Top-Contendern, nee, ich habe noch eins. Was sagst du, wenn ich dir sage, Tobias Harris ist der Go-To-Guy?
Ja, er muss es. Ich glaube, er muss es so ein bisschen werden, weil er eben halt, wie gesagt, auch da wieder so bezahlt wird und halt, weil er auch vielleicht, ich sag mal, dieser Typ ist, der dann noch auch am meisten Potenzial hat. Auch wenn das seltsam ist, klar, Josh Richardson natürlich auch immer noch Potenzial und so. Aber wie gesagt, von dem Ben Simmons haben wir schon, obwohl er noch jung ist, sehr stark gesehen, was er für ein Basketballer ist. Klar, man prügelt immer so auf den Wurf drauf. Das ist schon sonst ein guter Typ, ein guter Playmaker. Athletisch kann noch zum Korb gehen, absolut. Aber ich glaube, von Tobias Harris haben wir halt noch nicht alles gesehen. Und ich bin sehr gespannt, wie viel mehr es da noch zu sehen gibt. Und er muss es werden, meiner Ansicht nach. Er muss halt auch dieser Typ sein. Sie haben halt auch mit Jimmy Butler ihren Closer verloren. Ich meine, man darf nicht vergessen, bei dem ganzen Bashing von Jimmy Butler letztes Jahr in den Playoffs war er halt der Typ, der am Ende, ja, den Ball in der Hand hatte und gesagt hat, okay, folgendermaßen, so läuft es halt ab. Und das muss Tobias Harris jetzt werden, obwohl er ja immer so ein bisschen so einen, ja, schüchternen Eindruck macht und nicht ganz so wirkt.
Ja, eben. Also aus dem großen Butler-Schatten raus zum Go-To-Guy. Ich habe dir diese Frage provokativ gestellt, weil ich auch der Ansicht bin, er muss es werden und er muss auch, man muss irgendwo den Fokus ein bisschen von Embiid und Simmons nehmen, auch wahrscheinlich um ihre Selbstwillen und ihre Entwicklung. Und dann ist er der Mann, der dahin gehört. Er hat sich dafür entschieden, in Philadelphia zu bleiben. Hätte er auch woanders hin können. Und insofern ist die Rolle, glaube ich, klar. Und ich glaube aber auch, er wird das annehmen. Und ich glaube auch zum Abschluss Sixers in die Finals.
Gut, dann sage ich Bucks. Dann sage ich bei den Bucks, die Bucks machen doch mehr Steps. Und dann sage ich, Harris floppt und bricht total in der Rolle zusammen. Ich hoffe es nicht, aber naja, um ein bisschen so als für die Kontroverse. Nein, aber ich glaube, wie gesagt, auf diese Ostfinals, wenn es denn die werden, können wir uns sehr, sehr freuen. Und wir haben jetzt natürlich, wir sind noch nicht über alle Teams durchgegangen, da fehlen noch einige. Und bei denen, ja, haben wir einerseits Teams, die vielleicht noch Schritte machen können, aber halt auch Teams, ja, die so.
Die einfach sacken.
Ja.
Ich hatte ja für die Western-Konferenz schon die Kategorie Wackest of the West vorgeschlagen. Und wir steigern uns jetzt vielleicht ein bisschen nach unten.
Worst of the
Worst. Nee, das funktioniert so. Ejectables, ich weiß nicht. Auf jeden Fall kommen wir zu den Teams, die wahrscheinlich einfach um die Lottery spielen.
Die Pretender.
Ja, es ist fast schon ein bisschen traurig. Das Ende der Dynastien. Also die Warriors-Dynastie wurde schon beendet diesen Frühling und der amtierende Meister wird definitiv keine aufbauen. So viel sind wir uns sicher und drum haben wir dieses Team, die Toronto Raptors, auch als erstes drin in unserer Kategorie, die Pretender. Die Toronto Raptors haben den Move gemacht, ein Jahr zuvor und ihren All-Time-Leading-Scorer ja, eingetauscht gegen einen Spieler für eine Saison. Dieser Spieler war Kawhi Leonard und das hat sich gerechnet. Man ist jetzt Meister. Man darf den Ring tragen. Aber Kawhi Leonard ist auch schon wieder weg. Und dieses Jahr wird es nicht weit gehen, Philipp.
Ja, es ist so ein bisschen, also für mich jetzt rückblickend ein bisschen schwierig, weil irgendwie will man, also ich meine, man muss auch Masai Ujiri halt zu diesem Deal immer noch beglückwünschen, ja, weil ich meine, er hat ihn einen Titel gebracht. Aber da sieht man auch wieder, wie schnell halt dann, ja, der Kater dann doch kommen kann nach der Party, ne, als dann Kawhi nämlich gesagt hat, er möchte doch lieber in die alte Heimat mit dem alten Kollegen Paul George und da versuchen, einen anderen bisher glücklosen Franchise, ja, das Glück zu bringen. Wenn man so will, wir haben es jetzt bei den Pretendern, ich glaube, die Raptors kommen bei vielen anderen besser weg. Man darf auch nicht vergessen, dieses Team, klar, sie haben Kawhi Leonard verloren, ihren besten Spieler, ihren wichtigsten Spieler, aber das ist ja jetzt auch kein Team, das jetzt sofort total sackt oder die jetzt sofort um Platz 1.
Ja, so viel kann man vorwegnehmen, das wird auch nicht passieren.
Das wird nicht passieren, aber ich glaube, die Story ist so ein bisschen, oder was ich mir so gedacht habe jetzt, man sollte sich auch nicht zu sehr verlassen, dass oder darauf verlassen, dass dieses Team, so wie sie jetzt in dieser Zusammensetzung sind, halt ja immer noch das Meisterteam minus Kawhi Leonard, dass sie so die Saison beenden. Das werden wir nicht, glaube ich nicht sehen, weil Masai Ujiri kein Typ ist, der sich da jetzt hinsetzt und sich denkt, oh, mach mal halt so ein bisschen so eine, ja, geh mal halt irgendwo unten in die Playoffs rein, geh in der ersten Runde raus oder so und ne, schau ein bisschen, was da in den nächsten Jahren geht. Sondern ich glaube, er wird aggressiv sein und ja, Kyle Lowrys Vertrag läuft aus. Fred VanVleets Vertrag läuft aus. Selbes für Marc Gasol und Serge Ibaka. Und mich würde nicht wundern, wenn ja ein, zwei oder vielleicht sogar alle diese Jungs die Saison nicht in Toronto beenden, sondern eben vor der Deadline gehen. Und ja, Ujiri da eben auch wieder versucht, aggressiv die Weichen für die Zukunft zu stellen.
Kann ich mir auch gut vorstellen. Und ich wäre, also das, da baust du mir gerade ganz schöne Überleitung. Weil der Mann, mit dem ich als erstes einsteigen möchte, der Personalie bei den Toronto Raptors, der Typ, der wohl den geilsten Sommer seines Lebens hatte, erst NBA-Champion, dann Weltmeister, Marc Gasol! Und zwar glaube ich, dass der ein bisschen Probleme haben wird, weil ich sehe nicht, dass der so offensiv, so zum Einsatz oder so in Szene gesetzt werden kann, ohne Kawhi Leonard wie davor. Und dadurch vielleicht wieder ein bisschen mehr Last auf die Schultern von Lowry und Siakam legt. Und das ist die Frage, ob das so gut funktioniert. Offensiv drum, Marc Gasol, kann ich mir vorstellen, dass das nicht mehr so gut funktioniert? Kann ich mir vorstellen, dass die Minuten runtergehen? Kann ich mir vorstellen, dass er getradet wird?
Anfang der Saison, sind wir ehrlich, müssen sie die Minuten auch stark limitieren, weil ich meine, was hatte der Typ für einen Sommer? Er war wirklich integraler Bestandteil dieses Championship-Teams, hat da ja auch wichtige Minuten gemacht, hat dem Team unglaublichen Impact gegeben. Dann noch eine WM, wo er auch wieder ein Schlüsselspieler war bei Spanien, die ja auch nicht mit der, oder sag ich mal, mit dem spanischen Team, das ja auch ein bisschen jetzt so einen Übergang hatte, ja, die nicht mehr mit ganz so voller Kapelle angereist sind wie die letzten Jahre, ja, wo ja auch einige Jungs ja sich jetzt zurückziehen, ja, Pau konnte nicht mitspielen, obwohl er Bock gehabt hätte und so weiter. Also da hat er auch viel Verantwortung gehabt. Und er ist auch nicht mehr der Jüngste. Klar, ein super Sommer für ihn, freut mich absolut. Er ist ja auch der erste seit Lamar Odom, der NBA-Champion und ja, Weltmeister wird im selben Sommer. Aber ja, sie werden ihn managen müssen. Und auf Pascal Siakam wird eine ganze Menge Last liegen. Der Junge hat jetzt seine Extension gekriegt. Absolut verdient, sind wir ehrlich, für Spicy P, ja, 4 Jahre, 130 Millionen Dollar. Aber ja, momentan ist er der Franchise-Player.
Man muss ihn auch abfeiern. Wir haben auch schon uns unterhalten. Noch dazu wieder kurzer Off-Parkett-Hype. Ich finde es wahnsinnig geil. Sie bringen den Saurier zurück aufs Shirt. Es gibt wieder den Saurier auf dem Trikot. Und eigentlich ist schon fällig, hat mir schon am Nickname Day das Shirt mit Spicy P drauf.
Absolut. Und
das muss.
Zum Glück hast du auch den Nickname Day gesagt. Sonst wäre ich dir nochmal das Wort gefallen, weil ich meine, was ist da Spicy P mit dem Oldschool Raptors Logo drauf?
Mehr geht nicht. Crazy, Mann. Also da muss man zuschlagen. Sammlerwert. Vorprogrammiert.
Einige coole neue Trikots. Ja, die Clippers haben ja auch ein ganz, ganz schick gespendiert bekommen, passend.
Das haben sie jetzt auch präsentiert bei diesem Fotoshoot, wo Kawhi so schön Miene macht. Aber vielleicht können wir nachher nochmal kurz über Trikots reden zum Abschluss. Vielleicht ein schöner Abschluss. Aber da sind wir nochmal bei Kawhi. Und ich habe mir so gedacht, ich hatte immer so Gedankensprünge. Wir haben, okay, Kawhi ist weg. Es ist ein Problem. Dann habe ich mir gedacht, okay, sie haben letzte Saison auch. Kawhi war lange raus in der Regular Season. Da haben sie auch geile Spiele gemacht. Sie haben gezeigt, es geht auch ohne Kawhi. Und dann dachte ich mir, okay, ja, vielleicht wird die Saison doch besser als erwartet. Dann ist mir wieder eingefallen, wer war der Main Factor, als Kawhi weg war? Den haben wir es noch nicht genannt. Danny Green. Und der ist auch weg.
Danny Green für mich so ein bisschen, ja, er war ein absoluter Faktor. Für mich dieser Hype vielleicht auch ein bisschen zu stark bei den Lakers gerade, weil er doch ein Rollenspieler ist. Aber klar, letzte Saison eine absolut große Rolle gehabt. Wie gesagt, bei den Lakers, glaube ich, müssen wir jetzt erstmal sehen. Aber ja, wird absolut fehlend auf dem Flügel. Ja, ich meine, jetzt hat man sich da irgendwie, ja, ich meine, wen haben wir sonst noch? Klar, ein OG Anunobi wird zurückkommen, auf den ich mich sehr freue, bei dem ich sehr gespannt bin. Ja. Wo auch da vielleicht noch das offensive Dach irgendwie ist. Ja, weil ich meine, defensiv hat er ja auch schon gezeigt, ja, dass er da über jeden Zweifel haben ist, aber trotzdem auch bei ihm ist ja jetzt nochmal so der Punkt, okay, er muss jetzt auch erstmal, ne, wieder mal eine ganze Saison fit spielen, dann muss man auch erstmal gucken, was für ein Spieler kann er werden. Ja, aber die Raptors hatten es sehr schwer, hatten natürlich auch ein bisschen ja, Probleme, wirklich jetzt groß was zu machen. Diesen Sommer, da gab es nicht so diese Möglichkeiten. Ja, aber trotzdem, ich meine, auch da mit Siakam und Anunobi, das ist ein sehr gutes junges Duo, ja, da irgendwie auf dem ja, Flügel, wenn du so willst, oder halt ja so im erweiterten Frontcourt auf Small Forward und Power Forward. Und ja, auf jeden Fall auch, in, wie gesagt, gerade auch mit Masai Ujiri, also würde ich nicht schwarz sehen, ja, weil ich glaube, auch der wird auch um Siakam und um Anunobi da wirklich ein gutes Team wieder aufbauen. Aber ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass es vielleicht sehr viel aggressiver und ohne irgendwelche nostalgischen Meisterschaftsdankbarkeitsgefühle abgeht, sondern dass Masai Ujiri das tun wird, was für die Raptors am besten ist, wie er es ja auch schon gezeigt hat, dass er es jederzeit tun wird.
Ja, und das muss er auch tun, wenn man so sieht, die Entwicklung hin bis zu dieser Meisterschaft. Und das war ja nun, klar, es war der Biggest Impact, aber es war ja auch nicht nur der Kawhi-Move. Da steckt ja noch mehr dahinter. Und das ist ein Thema, was schwierig wird, weil wenn man den Fokus auf die Zukunft legt, und sagt, okay, es ist nicht wichtig, dass wir in die Conference Finals kommen jetzt oder whatever. Und sagt, okay, wir setzen wieder auf die Entwicklung von jungen Spielern, à la Anubi, Van Vliet, Siakam. Klar, die sind immer noch nicht alt, aber es fehlen die ganz Jungen, die man entwickeln kann. Man hat keinen Erstrunden-Pick jetzt gemacht, 2019. Und das könnte ein bisschen ein Problem werden. Also da muss man dann, wie du sagst, Masai Ujiri, irgendwo radikal denken und vielleicht auch mit diesen auslaufenden Verträgen entsprechend irgendwo Deals einfädeln, um ja nochmal so einen längerfristigen Angriff in die Zukunft zu starten, weil aktuell es ist kein Material da, aus dem du so viel rausholen kannst.
Ja, aber wie gesagt, Masai Ujiri hat ja auch gezeigt, dass er auch vor, ich sag mal, vielleicht ja radikalen oder auf jeden Fall innovativen Denkansätzen nicht zurückschreckt. Und ich meine, immerhin hast du uns hier kam unten Anunobi. Wir kommen noch zu Teams, die nicht mal sowas haben, so
natürlich
oder so respektlos, dass es vielleicht klingt. Ja, wie gesagt, ich glaube, da wird er sicherlich gucken, wie er die Veteranen vielleicht dealen kann und dann ja so sich vielleicht jetzt schon Assets holt oder Picks und dann in den nächsten Jahren da auch wieder was aufbaut. Trotzdem, glaube ich, sollte man die Raptors vielleicht so ein bisschen, ja, so wie OKC in der Western Conference, ja, wo du dir auch die Starting Five anguckst und dir denkst, boah, ja, das wird sich ein paar Spiele gewinnen, wo du aber halt sagst, ja, es wird dir ein paar Spiele gewinnen, aber halt auch nicht mehr, ja. Es wird in die Playoffs gehen, aber halt nicht mehr. Und da willst du ja in der NBA nicht sein. Und da gibt es ein Team, das auch an diesem Punkt war und jetzt im Sommer aber zumindest schon mal den ersten Schritt gemacht hat, damit es vielleicht anders wird in Zukunft. Auch ein ja, umstrittener Schritt wahrscheinlich. Hätten vielleicht andere Teams so nicht gemacht. Dieses Team schon, die Miami Heat, die ja auch seit dem LeBron-Abgang nie wirklich schlecht waren, aber eben halt auch nicht toll, sondern immer ein talentiertes Team hatten, da auch immer irgendwie so um die 50% Siegmarke rumgeschwirrt sind, in Richtung Playoffs gegangen sind, dann aber halt nicht wirklich da nicht viel reißen konnten. Ja, und jetzt
haben sie... Du hattest halt ein junges Team und noch dazu dein All-Star D-Wade als langsames Auslaufmodell, was vollkommen fair ist bei der Karriere und dem, was er erreicht hat. Aber ja, und jetzt ist D-Wade weg und man legt direkt neu los mit einem großen Namen, der aber halt obviously noch ein bisschen frischer in den Knochen ist und dir vielleicht noch ein bisschen länger Freude auf hohem Niveau bereitet, Jimmy Butler. Und außenrum, wir haben ihn vorhin schon angesprochen, sie haben ihren besten Spieler abgeben müssen, Josh Richardson. Aber trotzdem außenrum, wenn ich es mir hier anschaue, wir hatten Justice Winslow schon, Bam Adebayo, von dem ich großer Fan bin, können wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen. Und ja, einen Draft-Pick, über den ich ganz gerne reden möchte. South Beach needs a hero and they got one. Er hat sich übrigens vorgestellt, damit möchte ich einsteigen. Tyler Herro wurde gepickt von den Miami Heat und er hat sich vorgestellt mit My name's Tyler Hero and I'm a walking bucket.
Ist er, absolut. Und er hat es gezeigt. Bei ihm war im College halt so ein bisschen das Problem, dass man sich nicht ganz sicher war, okay, wird er diese, ja, diese Mikrowellenqualitäten, ja, dass er wirklich jederzeit heiß laufen kann. Das ist ja fast schon nicht mehr Mikrowelle, sondern bei ihm kann es schon in Richtung ja, explodierender Herd gehen oder was auch immer. Ja, aber man muss gucken, so
diese,
kann das
diese Meme-Videos, wo einer wo die, mit dem Topf, wo die Spaghetti dann oben drin brennen. So.
Ja, so in der Art. Er ist so ein Typ, absolut. Aber man muss
Wahnsinn, gucken, auf jeden Fall, spielt eine Rolle.
Man muss gucken, kann er es aufs Profi-Level bringen. Ja? Er ist schmal auf der Brust, da haben wir vorhin schon kurz drüber gequatscht. Er ist jetzt auch kein riesiger Athlet. Defensiv würde er absolut gucken müssen, aber er ist ein Typ, der die absolut die Lichter ausschießen kann.
Ja, das ist ein Punkt. Also Shooting auch jetzt, gut, klar, man muss das immer auch werten als das, was ist. Summer League wollen wir nicht überbewerten, aber er hat schon mal angedeutet, dass der Typ, der ballert dir halt von überall alles rein. Wie gesagt, ich sehe die Probleme auch eher in der Defense. Essen, die Proportionen sind ein bisschen weird bei ihm. Er ist, wie gesagt, knapp über 2 Meter groß, 2,4, sowas. Hat dafür im Verhältnis zu den ganzen anderen jungen Shootern, die hochkommen, eine relativ kleine Spannweite mit 1,90 und muss definitiv draufpacken. Wiegt 87 Kilo, das ist bei Weitem nicht viel und das hat man ja schon auch gesehen, sowohl am College als auch jetzt in der oder vor allem jetzt in der Preseason gegen Elite Wings fehlt ihm da irgendwo die Länge und die Power, um wirklich das ausrichten zu können.
Ja, wie gesagt, das ist was kommen wird. Ich glaube schon, dass er gleich eine Rolle spielen kann, einfach weil er halt die eigentlich ab Tag 1 Spacing geben sollte. Das ist das, was er auch von Anfang an bringen sollte, um halt auch Minuten zu kriegen und sich für mehr zu empfehlen. Aber ich glaube, die Heat haben auch eine ganz gute Kultur, auch gerade für junge Spieler. Ja, man hat es bei einem Justice Winslow gesehen, der ja auch so klar über die Defense gekommen ist, im Gegensatz zu Harrow, aber der auch langsamer gestartet ist, als man das gedacht hat, dem man auch Zeit gegeben hat, der jetzt ja Point Guard spielt, wirklich, und das auch sehr ordentlich macht, das teilweise wirklich gut gemacht hat letztes Jahr. Und ja, ich meine, wie gesagt, ich denke, man wird auch da Zeit bekommen. Und ich hoffe wirklich, dass er dieser Dion Waiters Ersatz ist, weil ich hoffe, sie werden ihn los. Sie haben ihn ja jetzt nochmal suspendiert.
Für das erste Spiel gleich, ja.
Genau, weil er sich, ja.
Pat Riley hat sich da furchtbar aufgeregt, so schändliches Verhalten und so. Auch irgendwie gab es gut Stress mit dem Coaching-Staff. Ja, für den sehe ich auch keine Zukunft in Miami und...
Zum Glück, ich sagte, wie es ist, weil der Typ ist einer, der auch irgendwie dann 30 Mal pro Spiel wirft. Bei miserablen Quoten, ohne wirklich tollen Dreier und einfach ein Typ, den du nicht brauchst und nicht willst. Ich meine, klar, ja, trade-technisch wird es auch schwierig, weil wer soll
den fragen, holen wollen? Ich wollte gerade fragen, was, weil das, da bin ich nicht im Bilde, aber was verdient er?
Ich glaube, das sind so 16 Millionen
okay.
in dem Bereich.
Also, also Trading Material nicht
es wird,
wirklich.
Es wird absolut schwierig, weil du ihn einfach, ja, wie gesagt, und jetzt auch gerade nach solchen Sachen, ja, wenn du halt von deinem Team dann irgendwie suspendiert wirst für die Opening Night, wieso auch immer, ja, das lässt Teams das schreckt Teams ab, besser gesagt. Und ja, wie gesagt, auch er ist ein Typ, der weg muss, über kurz oder lang. Ja.
Ich habe noch zwei Positionen, über die ich gerne reden möchte. Bevor wir jetzt hier vertiefen in Dion Waiters Geplänkel. Und zwar zum einen war ja so die große Frage, okay, wie sehr tut es weh, der Abgang von Hassan Whiteside, was feuerst du hier raus? Und ich war mir nie so ganz sicher und habe mir dann aber gar nicht mehr so viel Gedanken darüber gemacht, weil es gibt einen Mann, dem das enorm gut tut, und zwar Bam Adebayo. Hatte ich gerade schon angesprochen. Und ich glaube, der wird richtig was liefern können. Er hat letztes Jahr nach dem All-Star-Break noch 22 Partien machen dürfen und man hat wirklich eine krasse Steigerung gesehen Richtung Ende der Saison. Und ich bin richtig gespannt, was der liefern kann.
Ja, ich glaube, es ist halt unglaublich wichtig, dass jetzt da halt ja auf dieser Center-Position, dass da jetzt einfach Platz ist. Ja, weil ich meine auch mit Whiteside, das ist nirgendwo mehr, oder man wusste auch, das geht nirgendwo mehr hin, wo es schön ist, weder für die Franchise noch für ihn. Er kann sich jetzt in Portland irgendwie vielleicht so ein bisschen beweisen, wird ja auch nächstes Jahr Free Agent. Aber es war gut, dass man ihn los wird, dass man den Vertrag losgeworden ist. Und ja, mit Bam wird man absolut sehen. Ich glaube, er ist ja auch ein Typ, bei dem man auch durchaus noch berechtigte Hoffnungen hegen kann, dass er einen wirklich guten Wurf haben wird, dass er vielleicht auch wieder so ein Stretch, Big Stretch Center sein kann. Ich glaube, darauf darf man noch hoffen. Wie gesagt, die Heat auch mit ein paar jungen Spielern, ja, auch ein Derrick Jones Jr., ein absoluter Highflyer, den sie ja auch nicht an Philly abgeben wollten, haben sie ganz klar gesagt, dass der nicht in irgendeinen Deal für Jimmy Butler inkludiert werden soll. Und ja, ich glaube halt, solange Pat Riley da in Miami ist, wird auch diese Kultur da bleiben, ja, und es sind eine ganze Menge hart arbeitende Jungs, deshalb passt auch Jimmy Butler so gut rein, ja, ich meine, klar, viele andere Teams hätten die Finger von ihm gelassen nach den Eskapaden, die er auch hatte und so, aber bei Miami war ja auch, ich meine, nicht erst seit der LeBron oder seit der Big Three Verpflichtung war Miami ja auch immer so ein bisschen Team, das auch Hate gezogen hat der Liga, ich meine auch 2006, da waren nicht nur Mavs-Fans beleidigt nach den Finals, sondern da haben eigentlich alle gesagt, so, einige Pfiffe gegen D-Wade waren nicht so. Ja, aber die Heat haben das immer angenommen und waren doch immer ein bisschen stolz drauf. Ja, so dieses, they hate us, cause they ain't us, weißt du so. Und das ist Jimmy Butler, das ist Pat Riley und deshalb bin ich da sehr gespannt. Ja, und wie gesagt, gute Kultur. Eric Spoelstra, immer noch einer der unterschätztesten Coaches, trotz zwei Championships. Und ja, freue ich mich sehr drauf. Man hat auch Myles Leonard noch zurückbekommen, der für mich auch in den Playoffs so teilweise ein bisschen Ansätze gezeigt hat, dass er vielleicht so in Richtung Stretch begehen kann, dass er vielleicht noch was gehen kann, auch offensiv. Und ich glaube, man kann sich auch am South Beach freuen. Vielleicht kommt Chris Paul noch, mal sehen. Weiß man nicht, ob man das unbedingt will, aber mal sehen.
Da bin ich mir auch nicht sicher, wie weit man das realisieren kann überhaupt. Ja, ich habe noch eine, nachdem du ja den Miami Heat sehr zugetan bist und da, glaube ich, auch nochmal besser im Bilde bist als ich, aber eine personelle Frage, die mich ein bisschen beschäftigt hat, ist, wo spielt man Winslow? Weil wir hatten letztes Jahr beides, also 37 Spiele als Starting Point Guard und aber glaube ich auch knapp an die 20 oder so, wo man ihn als Forward gespielt hat. Ich glaube, das war dann, als Dragic dabei war, wieder mit dabei war. Was siehst du? Würde er den Starting Point Guard spielen oder wird man da schauen, was in der Rotation geht und Dragic vielleicht spielen und ihn eher vielleicht auch mal neben Jimmy Butler in den Frontcourt stellen?
Ja, es ist halt schwierig, weil eben Winslow diese Schritte gemacht hat, oder gute Schritte gemacht hat auf der 1 und man sich das natürlich vielleicht ein bisschen, nicht kaputt machen würde, aber man verschwendet ihn da dann vielleicht ein bisschen auf dem Flügel, gerade weil er ja eben doch ein Typ ist, der noch nicht wirklich super mega krass seinen eigenen Wurf kreieren kann auf dem Flügel jetzt, ja, sondern das ist ein Typ, klar, der natürlich gut zum Korb gehen kann und dadurch dann halt Kickout spielen kann auf Teams und dadurch natürlich seine Berechtigung als Einser hat, der da eben halt auch viel gemacht hat. Ich kann mir auch vorstellen, dass man Goran Dragic vielleicht so ein bisschen ins Schaufenster stellen will zu Beginn der Saison und ihn deshalb eben starten lässt, um da halt vielleicht zu gucken, ob irgendjemand noch sagt, okay, wir brauchen Tiefe auf der 1 oder so, und dass man ihn deshalb eher jetzt Dragic spielen lässt. Aber ich glaube, Winslow sollte man nicht vergessen auf der 1, weil das halt wirklich eine Nummer ist, in der Guard-Liga, wenn du einen Typen wie Winslow da hast, der halt den gegnerischen Top-Guard komplett rausnehmen kann, ist es wirklich absolut Wahnsinn. Und ich muss noch ganz kurz eine Sache loswerden, weil ich vorhin schon überlegt habe, wo gerade ist es mir eingefallen, bei Tyler Herro müssen wir wirklich aufpassen, dass er nicht zu Jimmer Fredette wird. Jimmer Fredette, damals auch am College ein unglaublicher Scorer gewesen und in der NBA halt nie auf dieses Level gekommen, dann auch bei den Kings gewesen, teilweise zu diesen schlechten Zeiten und so. Das ist halt sein Risiko so ein bisschen, aber hoffen wir mal einfach, dass er zumindest als Shooter auf jeden Fall abliefern wird und man kann sich auf ihn freuen, absolut, du hast es vorhin schon gesagt, ich glaube, das muss man auch so unterschreiben.
Er ist auch auf jeden Fall auch jemand mit sehr, sehr viel Selbstvertrauen. Da gab es ein sehr lustiges Interview jetzt in einem der letzten Preseason Games mit Jimmy Butler, so was er von dem Burschen hält, denn er ist mal so kurz davor, aber im Endeffekt, ja, er supportet es schon und er würde ihn schon auch irgendwie erden.
Ja, er hat sich halt so ein bisschen darüber, oder hat ja auch gesagt, dass der ein bisschen aufpassen muss mit der großen Klappe, ne? Das gefällt dem Jimmy natürlich nicht ganz.
Dafür ist er zuständig.
Ja, aber er arbeitet auch dafür, das muss man auch sagen. Das er ist stimmt. Ein harter Arbeiter, er ist ja auch zum Trainingcamp gleich erschienen, um 3:30 tatsächlich, 3:30 hat er ja da irgendwie auf, kann man jetzt ja alles sehen, weil früher sind die Spieler einfach so in die Halle gegangen und haben hart gearbeitet, heute darf natürlich Snapchat und Instagram nicht fehlen, aber er steckt die Arbeit rein und wie gesagt, ich glaube, er hat Bock auf die Heat und man sollte sie nicht unterschätzen, ja. Könnte auch ein unangenehmes Team werden, wenn es in Richtung Playoffs geht. Aber ein absoluter Contender sind sie natürlich nicht mit, ja, nur Jimmy Butler.
Aber reicht für die Playoffs? Mach mal den Sack zu.
Ich glaube, dass sie da auf jeden Fall in dem Mix sind und ich würde sie auch nicht, also ich würde sie eigentlich mit reinnehmen, doch. Glaubst du nicht?
Doch. Also, ich traue es ihnen auch zu. Aber eher knapp. Also
absolut. Also ich glaube, wie gesagt, auf den hinteren Plätzen ist ja eh ein bisschen so eine Sache, aber ich glaube schon, dass sie da reinrutschen können. Gerade auch, ja, wie gesagt, weil man sich
gerade auch, weil wir noch viele Teams haben, die es definitiv nicht tun werden. Und ja, so ein bisschen den Wacken Osten repräsentieren. Uns ist immer noch keine Alliteration eingefallen, um die Teams zu beschreiben. Aber wir bleiben im Start der Verrückten und gehen einfach eins weiter zu den Orlando Magic.
Ja, die natürlich nicht ganz so katastrophal, vielleicht auch in Richtung Playoffs könnte da was gehen. Aber auch da, ja klar, Vucevic spielt wie ein Star momentan. Ist es vielleicht auch irgendwo, ein All-Star zumindest. Aber auch da fehlt mir so ein bisschen wirklich dieses, wo ist da jetzt konkret der nächste Schritt? Weißt du, was ich meine? Oder wo ist dieser Typ, der jetzt seinen nächsten, klar, man hat mit Jonathan Isaac und Mo Bamba absolut Potenzial da auch gerade im Frontcourt drin. Aber auch da ist für mich die Frage, okay, wie hoch ist bei denen, wie viel Potenzial haben die Jungs, ja? Sind es nicht vielleicht auch eher Spieler, die ja immer mal vielleicht so borderline in Richtung All-Star gehen, aber halt, ja, Superstars, glaube ich eher nicht.
Ja, also per se klingt das Ganze ja irgendwie so ganz gut. Du hast einen etablierten Coach in der Liga mit Steve Clifford. Du hast
der auch einen guten Job macht da. Letztes Jahr einen guten Job gemacht hat. Das ist ein sehr diszipliniertes Team. Aber ein Team, dem vielleicht so ein bisschen das gewisse Etwas fehlt.
Ja, nee, aber ich wollte kurz, ja, aber ich wollte kurz auf die Voraussetzungen, wenn du dir anschaust, okay, Orlando Magic, gib mir mal was, ESPN, und du schaust drauf, okay, ich habe einen etablierten Coach, der gute Arbeit leistet. Ich habe einen All-Star Big Man und ich habe eigentlich ein solides Roster, wenn ich mir hier mal die Death Chart anschaue. Die Frage ist dann, wie weit bringt denn das? Weil per se, das klingt jetzt per se mal gut, aber wo haben wir die Problemchen in Orlando?
Na, absolut. Also man hat eigentlich sowohl im Frontcourt als auch im Backcourt Probleme, aber unterschiedliche Art. Backcourt hat man das Problem, dass man da absolut voll ist. Ja, man hat Vucevic und Gordon, aber auch noch ein Jonathan Isaac, der absolut Minuten sehen muss. Man hat einen Mo Bamba dahinter und es ist natürlich gerade ein bisschen schade, weil man natürlich mit Vucevic einen All-Star hat und der ja auch momentan das Gesicht des Teams ist. Aber du hast dahinter halt die Jungen und du bist jetzt natürlich gerade so ein bisschen in so einer Situation, okay, wie gehst du da jetzt vor, ja? Weil ich meine, klar, du musst irgendwo Vucevic natürlich spielen, willst deine Jungen entwickeln und wo ist da so ein bisschen der Punkt? Aber halt auch auf den Guard-Positionen, da fehlt halt wirklich der Glamour, so blöd es klingt, aber ja, da fehlt wirklich dieser Typ, der...
Da fehlt die Magic.
Da, ja, du sagst es, da fehlt die Magie. DJ Augustin, ein absolut unterschätzter Spieler seine ganze Karriere, weil das ein Typ ist, der eigentlich schon jedes Jahr, wenn man über ihn redet oder ihn anguckt, denkt man sich immer so, oh, kleiner, absolut solider Typ, immer noch. Aber wie gesagt, auch da, ja, ein Verwalter auf der Eins, ein Typ, der dir auch den Dreier ganz ordentlich trifft. Aber sehr viel mehr halt nicht. Ein Evan Fournier, auch ein Typ, der weiß, wo der Korb eben hängt. Aber eben auch nicht mehr, ja. Dahinter Terrence Ross, Michael Carter-Williams. Da wird schon schwierig, Markel Fultz, auch immer noch mit dem riesigen halt Sternchen und dem riesigen Fragezeichen. Ich
wollte gerade sagen, eine ganz andere große Frage.
Da würde man sich vielleicht wünschen, dass man jetzt noch einen Victor Oladipo hätte.
Mit Sicherheit würde man sich das wünschen. Es ist, glaube ich, all in all, ich glaube, wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir uns zu lange hier um den heißen Brei herumreden. Per se klingt das gut, wie gesagt. Coach, also Big Man, breiter Kader. Aber es ist auch ein Team, setzen wir an, bei den Bucks, natürlich 4 Stockwerke drunter, aber es ist auch ein Team, bei dem der nächste Schritt von einzelnen Spielern wichtig ist und ich schiel da vor allem auf Jonathan Isaac, der schon in seinem zweiten Jahr einen riesen Step zu seiner Rookie-Season gemacht hat, letztes Jahr über 60 Spiele, glaube ich, gute Quoten aufgelegt, aber es ist immer noch nicht, ja, es ist immer noch nicht der Elite-Frontcourt einfach.
Ja, vor allen Dingen auch bei dem Jonathan Isaac. Glaubst du, dass er wirklich ein Superstar wird?
Ich bin mir nicht
sicher.
Schwierig.
Also es ist zumindest klar, vielleicht entwickelt er sich und es wird wirklich so ein bisschen auch so eine Underdog-Story natürlich irgendwo. Aber momentan kann man halt nur nicht sagen, dass man sagt, okay, dieses Jahr wird der so und so viel oder diesen Schritt machen, nächstes Jahr den und dann haben wir ihn da drin in der.
Nee, so vorhersehbar ist nicht, aber es ist, glaube ich, derjenige, in dem ich, wenn ich mir jetzt hier die Starting Five anschaue mit Backcourt, DJ Augustin, Evan Fournier und dann Frontcourt eben Vucevic, Gordon, Isaac. Wenn ich mir die anschaue, dann ist es der, von dem ich es am ehesten erwarte, dass er den dass er den nächsten Step macht.
Ja, der hat am meisten Potenzial, aber auch da wieder, er muss halt die Minuten noch dafür bekommen, um das zu realisieren. Du willst auch irgendwo einen Aaron Gordon natürlich spielen, Vucevic auch, Mobamba auch und dann, ja, es ist halt ein bisschen so eine Sache, ja, wie gesagt, Isaac auf dem Flügel, aber trotzdem muss er ja auch Gelegenheit bekommen, ja, muss den Ball mal bekommen, muss ein bisschen was dann machen können und deshalb, ja, wie gesagt, deshalb die Magic auch so ein bisschen, ja, in diesem Mittelmaß vielleicht gefangen momentan noch, in dem du halt nicht sein willst in der NBA und das bringt uns auch direkt zu unserem nächsten Team,
ja,
die vielleicht, ja, oder die zumindest einen Star haben, das kann man absolut so sagen, vielleicht sogar zwei, je nach Auslegungssache, aber wo man sich auch fragen muss, wie weit kann es da gehen bei den Detroit Pistons?
Die Detroit Pistons haben natürlich Herzensangelegenheit. Sie haben Derrick Rose.
Ja, ich weiß, ihr seid ja mal richtig, richtig verliebt, gell? Ich muss sagen, mich lässt der Hype so ein bisschen kalt.
Echt? Naja, man, von Hype zu sprechen ist ja wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Es ist einfach so.
Ich glaube, Rose ist aber allgemein in, also jetzt.
Es ist so viel Liebe, so dieses 50-Punkte-Spiel letztes Jahr, das war schon ein sehr, sehr schöner Moment, wo du denkst, ja.
Es ist ja auch immer schön, wenn halt Spieler von, ja, solchen, ich sag mal, karriereverändernden Verletzungen, in irgendeiner Form einfach, was heißt gut, aber irgendwie zurückkommen und du siehst, okay, die finden wieder eine andere Rolle in der Liga. Und ich meine, Pistons ihn auch, ja, 2 Jahre, $15 Millionen, absolut in Ordnung, wenn man sich anguckt, was so manch andere in der Liga verdient. Vielleicht unberechtigterweise nach der Leistung. Ich sag dir auch, wie es ist. Mir ist auch ein Derrick Rose deutlich lieber als ein Reggie Jackson auf der 1.
Ja?
Ja, auch bei Reggie Jackson muss ich wirklich sagen, das ist auch so ein Typ, ja, da sehe ich auch so
ein bisschen. Es ist halt ein okayer Point Guard so.
Ja, aber er ist ja auch, hat ja auch mal so Aktionen neben dem Platz und irgendwie so ein bisschen so ein unreifer Typ. Ja, kann ja auch so ein bisschen die Finger nicht vom Dope lassen, wie man so schön sagt. Und ja, ich, wie gesagt, auch für dieses Team, klar, man hat mit Blake Griffin einen Star im Frontcourt, absolut. Auch Andrew Drummond ist irgendwo an der Grenze zum Star Center, zumindest was Rebounds angeht. Absolut, absolut Wahnsinn. Aber auch da, ich meine, bei diesem Team, sind wir mal ehrlich, geht's da über die zweite Playoff-Runde hinaus?
Nie im Leben. Und ich würde ganz kurz, weil du warst schon ein Step weiter, aber ich würde ganz kurz bei der Einser-Position bleiben, weil ich glaube, das wird so oder so, egal in welche Richtung, ob jetzt sportlich positiv oder überhaupt nicht, so oder so wird's spannend und könnte auch einfach Drama geben mit Reggie Jackson, der vielleicht der Starter ist, der im Vertragsjahr ist und sich vielleicht einfach auch nochmal krass anbieten will, trotzdem auch nach wie vor oder vielleicht auch deswegen ein Trade-Kandidat ist in Detroit. Und auf der anderen Seite halt Derrick Rose, der sich halt so, ja, in Minnesota so in Ansätzen wiedergefunden hat. Also das wird auf jeden Fall ein Spektakel geben, was da auf der Point-Guard-Position passiert. Und ansonsten, ja, es ist dasselbe Spiel wie immer. Griffin, Drummond und die anderen.
Ja, vor allem, es ist halt auch einfach irgendwie, man muss sich wirklich sagen, ist das zeitgemäß? Klar, Blake Griffin inzwischen ein wirklich guter Playmaker, Wurf fällt auch besser, aber es ist trotzdem kein Stretch Big Man, es ist jetzt kein wirklich, also es ist jetzt auch kein Typ, wenn der mich jetzt an der Dreilinie pumpfaked, wo ich jetzt sonst wohin springe, weißt du, was ich meine? Sondern das ist schon ein Typ, wo du eher dann natürlich auch absinkst. Ihm kann man da keine Vorwürfe machen, weil er sein Spiel entwickelt hat und ja, das auch wollte. Aber auch ein Andrew Drummond, ja, wie gesagt, für Rebound und Defense langt's, aber offensiv brauchen wir auch da nicht mehr auf die Riesenschritte zu warten. Und das ist einfach auch da so ein bisschen, es fehlt dieser Spieler, vielleicht haben sie den aber doch auch in diesem Draft gefunden. Und zwar mit Sekou Doumbouya, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ist ja aus Frankreich gekommen, der Kollege. Und ja, da gab es ja auch fast so ein bisschen Vergleiche, die so in Richtung Giannis gingen. Ja, so ein Typ, der erst 18 ist, also deshalb nächste Saison sollte man da ganz ruhig machen, aber trotzdem vielleicht ein Typ, ja, der in Zukunft dieser besondere Spieler halt sein kann, über diesen Typ besonderen Spieler, über den wir heute ja schon so viel geredet haben, und absolut ein Typ, ja, auf den man vielleicht gucken muss, aber halt erst 18, deshalb gemach.
Ja, das ist auch, wie gesagt, gemach, und dann schauen wir ganz basic mal hier auf die ESPN Depth Chart und die listen ihn halt in vierter Reihe. Nicht übersehen habe.
Alles andere ist auch, wie gesagt, er kommt aus Frankreich, klar, ja. Da gute Ansätze gezeigt, aber wird es halt brauchen, hat Giannis ja letztendlich auch gebraucht. Aber trotzdem, ja. vielleicht ist da so ein bisschen dieses Potenzial. Muss man auch gucken, ob es Dwayne Casey rausholen kann. Ja, wie gesagt, defensiv auch wieder wird es in Detroit gut aussehen. Aber ja, auch bei ihm, ich meine, es ist ja auch symptomatisch, dass er bei den Raptors genau dann gegangen wurde. Dann haben sie Nick Nurse geholt. Auf einmal lief es klar. Er hatte auch nicht
Kawhi. Ja, aber er hat in den Pistons so diesen Oldschool Bad Boys Look ein bisschen wieder verschafft. Das ist auf jeden Fall richtig. Und das bringt uns vielleicht auch zu der Frage, wir haben sie schon öfter gestellt, bei größeren Teams, sage ich mal, in Anführungszeichen, die wir als größer einstufen für die kommende Saison. Aber auch bei den Pistons, wo soll es hingehen? Also jetzt nicht unbedingt die Saison, sondern wo sieht man die Zukunft in Detroit?
Ja, es ist schwierig, weil, wie gesagt, Reggie Jackson ist meiner Ansicht nach auf keinen Fall Teil davon. Ja, und Tony Snell auch nur maximal als Rollenspieler. Blake Griffin wird auch nicht jünger, das darf man auch nicht vergessen. Andrew Drummond auch nicht.
Ja.
Und ja, irgendwie, es ist aber auch halt so ein bisschen so ein unhomogenes Team irgendwie, weißt du, wie ich meine?
Das
ist
ja
so,
ich werde auch einfach nicht warm damit. Also ich.
Du hast diesen gestackten Frontcourt irgendwie, Markieff Morris, Christian Wood dahinter, ein Thon Maker, wo man jetzt auch, glaube ich, nicht die Riesensprünge erwarten sollte.
Auf keinen Fall.
Ja, wie gesagt, Shooting fehlt.
Wayne Ellington weg.
Ja, wie gesagt, da haben sie Shooting einfach wirklich auch blank abgegeben bei einem Team, das Shooting so verzweifelt braucht wie kein anderes, wenn eben Blake Griffin und vor allem auch Andrew Drummond halt auf dem Feld stehen, ja, weil du musst irgendwie diesen Jungs Platz machen in der Zone. Und ja, mal schauen. Wie gesagt, so momentan ist das Ganze in Ordnung. Es wird gerade auch im Osten für einige Siege reichen, aber so diese Richtung fehlt einfach.
Ja, weit wird es nicht gehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das im Backcourt in der Backcourt-Rotation überhaupt nicht aufgeht. Reggie Jackson, Derrick Rose, vielleicht auch Bruce Brown. Und wir hier über ein zukünftiges Lottery-Team sprechen.
Ja, ganz basic. Ja, wie gesagt, es kann sein, dass nur das der Weg ist. Dass man halt wirklich guckt, dass man irgendwie die Jungs abgibt. Ich meine, auch gerade für Drummond und auch für Blake Griffin wirst du ordentlich Gegenwert bekommen, wenn du sie wirklich verfügbar machst.
Ja.
Das wird sicherlich nicht der Weg sein momentan. Aber es ist was, worüber man halt irgendwie nachdenken muss, weil man einfach das, also ich glaube, gefühlt bekommt man nicht schnell genug ein Team aufgebaut, das gut genug ist für mehr, während diese Jungs noch in ihrer Prime sind und da wirklich ja den Impact machen. So. Und deshalb muss man sich da vielleicht überlegen, ob man, und ich meine, das ist ja bei Detroit auch seit Jahren ein Problem letztendlich. Seit du halt Reggie Jackson geholt hast, wurde es ja auch am Anfang, wurde ja auch ein bisschen so darauf gegangen sind, okay, Jackson und Drummond als junges, dynamisches Duo. Du halt aber einfach gesehen hast, okay, das für ultra erfolgreichen Basketball reicht es halt nicht.
Ja, und das ist wahrscheinlich einfach ein Punkt, an dem man sich irgendwie mal eingestehen muss und ja, irgendwo auch in gewisser Weise. Wir brauchen nicht so viel drum herum reden, wir brauchen die Teams nicht so besser dastehen lassen, als sie sind. Vielleicht einfach mal Zeit für die Einleitung eines Reboots. Und ein Team, das auch nicht so ganz weiß, wo es hin will und mit wem, zu dem kommen wir jetzt. Wir gehen in die Hauptstadt, wir gehen nach Washington.
Ja, auch die Wizards nicht so wirklich magisch. Natürlich auch Pech, immer noch die John Wall-Verletzung. Es ist das vorherrschende Thema. Man hat eine ganze Menge Geld bezahlt für einen Spieler, ja, der auch eine sicherlich karriereändernde Verletzung hat. Ja, bei den Wizards ist es auch sehr schwierig, weil man halt immer noch irgendwie, man hat Bradley Beal noch als Star. Aber ich bin dir ganz ehrlich, ich weiß nicht so, oder ich wüsste als Wizards-GM nicht so ganz genau, was ich mit ihm machen soll. Ja, tradest du ihn jetzt und gehst wirklich komplett in diesen Rebuild rein. Du bekommst ja dann John Wall ja auch irgendwann zurück. Das ist ja dann so ein bisschen das Problem, sag ich mal. Ja, du
bekommst ihn
dann wieder. Aber wenn du Beal jetzt halt behältst, dann hast du halt in diesem Team das Risiko, dass er wirklich so gut spielt, dass er halt nächstes Jahr für eine 247 Millionen Dollar Max Extension sich qualifiziert. Und dann musst du wirklich sagen, okay, du kannst für einen Wall und Beal Backcourt nicht so viel Geld bezahlen. Ja. Und das ist wirklich sehr,
ganz
sehr
ehrlich, schwierig. Ich verstehe nicht, warum man nicht jetzt schon an dem Punkt ist.
Ja, wahrscheinlich war halt auch einfach noch nicht das richtige Angebot da. Weißt du, was ich meine? Es ist halt natürlich auch ein bisschen schwierig, aber eigentlich sollte man wirklich da auf den Selbstzerstörungsknopf drücken, wenn du so willst, und da irgendwie gucken. Ja, ich meine, mit diesem Kader momentan, bis auf das Bradley Beal wahnsinnige Statistiken auflegt, wird schon sehr dunkel, aber auch wie bei jedem Team gibt es auch vielleicht einen kleinen Lichtblick bei den Wizards.
Ja, und weil nämlich kommen wir dazu, was im Sommer passiert. Ich habe erst schon mal im Sommer getitelt, so, okay, das war das Team der aussortierten IT. Die beiden deutschen Jungs, die dem Hollywood-Hype zum Opfer gefallen sind. Moritz Wagner, Isaac Bonga. Übrigens, Moritz Wagner sehen wir hier in der Depth-Chart, er ist gar nicht aufgelistet. Überhaupt nicht. Auch kurios. Und gedraftet Rui Hachimura. Und das ist ja wohl ein Spektakel. Also hast du mal zufällig in japanische Medien reingeguckt? Das ist abstrus, der Hype.
Ja, ich meine, der Hype war halt zur WM schon groß für dieses japanische Team. Man darf nicht vergessen, Olympia auch in Japan, mit dann einem Rui Hachimura hoffentlich, oder sicherlich, die werden sind ja als Ausrichter dabei. Ja, das ist sehr interessant, weil man da ja auch irgendwo so vielleicht, also es ist natürlich immer sehr global gesprochen dann, aber man hat da auf einmal wirklich den Fuß in einem neuen Markt, ja, und das kann schon für das Team auch wirklich was bringen, ja, weil ich meine, ich glaube, die Japaner ja auch sehr eifrig dabei und ja, wenn es jetzt Basketball sein soll, sind sie da, glaube ich, auf Feuer und Flamme und da auch durchaus bereit, das ein oder andere Jersey zu ordern mit Rui Hachimura. Und spieltechnisch können wir uns da, glaube ich, auch auf ihn schon freuen irgendwo.
Ja, voll. Also der hat jetzt, wenn man sich das den Sommer anschaut, das ist was mir positiv aufgefallen ist auf jeden Fall. Er hat sich von dem ganzen Hype um ihn und wie gesagt in Japan, das ist der Typ Basketball und er wurde jetzt gedraftet und er ist jetzt schon die Figur überhaupt in Japan. Nachvollziehbar vielleicht ein bisschen, aber in Japan wird so ein Hype natürlich auch schnell extrem aufgebauscht. Aber was ich sagen wollte, er lässt sich davon bisher wohl nicht so krass beeindrucken, hat sowohl in der Summer League als auch eben bei der WM sich mehr als gut präsentiert. Also ich war echt begeistert, die letzten zwei Spiele dann verpasst bei Japan. Da war mit dem Knie ein bisschen Probleme, da muss man vielleicht auch gucken, ob das nicht längerfristig ein Problem wird. Auch ein Mann von Größe und Format. Schauen wir, ob da wie das die Gelenke mitmachen. Aber all in all, sehr unaufgeregt, spielt seinen Stiefel und kann, glaube ich, ja, in Washington hast du halt als Rui Hachimura und vielleicht auch als Moritz Wagner. Also, du hast die Chance, dich zu zeigen, du in die Starting Five zu spielen und im Frontcourt abzureißen, soweit es geht.
Ja, ich glaube, bei Hachimura ist das halt auch ein bisschen daher begründet, dass er ja auch, gilt er auch so ein bisschen so als Spätentwickler, war ja auch vorm Draft eigentlich so ein Name, der dann auch erst so relativ kurz vorher dann aufgetaucht ist. Oder zumindest hatte da noch nicht so diesen Riesenhype, sondern hat sich da auch erst so ein bisschen eben, ja, halt das hart erarbeitet, da hinzukommen und war halt nicht, ich meine, ja, wie gesagt, dann auch so ein, war halt nicht so ein gehypter Typ, der dann schon aus der Highschool kam und wo alle schon waren und oh, krass und so, sondern ja, jemand, der sich das erarbeitet hat. Genauso wie auch ein
Thomas. Soll es ja auch noch geben heutzutage.
Soll es auch noch geben. Absolut guter Typ. Zusammen mit dem Thomas Bryant auf der Center-Position, der ja auch sich auch einfach durch gute Leistungen da, also jetzt nicht nur, weil bei den Wizards gerade nicht so viel geht, talenttechnisch oder beziehungsweise eher talenttechnisch geht schon was, auch mit Bonga und Wagner, aber ich sag's mal in gestandenen Spielern, sondern der hat sich da schon auch ja die Center-Position verdient, ja. Und
ja gut, es kommt natürlich dazu, dass sie da jetzt auch nicht wirklich crazy besetzt sind, also.
Logo, aber er hat einen guten Job gemacht trotzdem.
Ja,
er hat was aus seinen Minuten gemacht.
Ja.
Das ist ja auch auf was, wo du dann junge Spieler hast, die viel spielen und da kommt nichts, aber ja, bei ihm kam was. Und ich hoffe wirklich auch, dass Isaac Bonga und Moritz Wagner da auch einfach, wie gesagt, eine faire Chance kriegen. Ich glaube auch, dass Wagner eigentlich glaube ich, dass die Wizards ihn schon mochten. Er war da ja auch zu Workouts eingeladen. Und ja, ich hoffe, dass sie sich da auch einfach so ein bisschen festspielen können, natürlich.
Ja, bei Bonga weiß ich nicht, bei Wagner hoffe ich sehr stark drauf und Wenn der fit bleibt, sehe ich es schon auch. Also ich meine, ich habe mich unglaublich beeindruckt, auch in der Saison bei den Lakers. Ich stelle mir das unfassbar überfordernd erstmal vor. Du kommst da an, irgendwo zwischen G-League und Staples Center und weiß nicht, wohin mit dir. Bist der Typ aus Berlin, der halt irgendwie noch das College mitgenommen hat, mit irgendwie dann mit LeBron auf dem Court und whatever. Das ist sehr viel auf einmal. Dafür hat er sich schon solide präsentiert. So, der Typ wurde halt einfach Opfer dieser AD-Offensive. Fair enough. Und ich glaube, in Washington kann er, ich sag's jetzt nochmal unaufgeregt, einfach zeigen, dass er was kann, weil er kann was. So, er ist nach wie vor, glaube ich, ein wahnsinniges Prospect da und
passt ja auch mit seinem Skillset eigentlich gut in die NBA. Ja, mit dem,
ja,
er ist jemand, der Würfe trifft, der das Feld breit machen kann. Und ich glaube, Bonga, wie gesagt, Bonga ja auch noch so extrem jung, ja, also auch bei ihm, wenn er eine Chance bekommt, klar muss man sehen, ob das jetzt in Washington dann so der Fall sein wird, aber ja.
Ja, in Washington sehen wir auf jeden Fall die Entwicklung für ja, gute, junge Leute, für Moritz Wagner, und kommen wir weiter zu einem großen Fan von Moritz Wagner, der sich in Berlin schon hat bekochen lassen vom Dad von Mo Wagner. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere die Doku gesehen hat. Kommen wir zu Coach Beilein und kommen wir zu den Cleveland Cavaliers.
Ja, Cleveland ein weiteres Mal gebeutelt von der oder vom LeBron-Abgang. Hatten ja letzte Saison auch witzigerweise genau dieselbe Bilanz wie 2011, 19-63. Also History repeated itself in Cleveland, wurden diesmal aber eben nicht belohnt mit einem, also nicht mal annähernd mit einem Kyrie. Obwohl, naja, vielleicht, wer weiß das schon. wie gesagt, sie sind sogar aus der Top 4 rausgefallen, obwohl sie sogar die besten Chancen auf den ersten Pick hatten. Natürlich irgendwo ärgerlich, aber sie hatten ja vorher auch echt unverschämtes Glück, ja. Ich meine, da mit Wiggins und dann noch Anthony Bennett 2013, also ja, hat Cleveland so ein bisschen das Glück verlassen in der Lottery, muss man auch mal drüber reden. Ja, aber sie haben jetzt eben mit ihrem fünften Pick und mit dem Top-Pick bei ihnen eben Darius Garland gepickt, auf einer Position, wo sie ja eigentlich Colin Sexton...
Darauf wollte ich nämlich auch einsteigen. Da hast du jemanden, der eine super Rookie-Saison spielt, als Point Guard, und was machen sie im Juni? Direkt nochmal einen Point Guard draften.
Ja, ich glaube, super Rookie-Saison muss man so ein bisschen, also es, ich glaube schon, dass sie in Cleveland auch irgendwo unzufrieden mit ihm waren, weil er halt eben, wie gesagt, sehr viel selber machen wollte, dann natürlich irgendwo auch den Umständen geschuldet, sicherlich ein bisschen, aber ich glaube, man war nicht, also zumindest so erkläre ich mir so auch ein bisschen den Pick, ja, dass man irgendwie da nicht ganz zufrieden war und jetzt dann, weil wie gesagt, mit Garland, man holt sich einen Typen, der wirklich ein sehr ähnliches Skillset hat, der auch sehr ähnliche Schwächen hat, ja, und hat es sich da die Eins so ein bisschen, ja, vollgepackt. Wie gesagt, ich vielleicht planen sie auch mit Sexton eher auf Shooting Guard oder mit Garland, wer weiß das schon, aber ja, beides Typen, die gerne eigentlich den Ball in der Hand haben. Ich weiß nicht, was ich mir vielleicht gedacht habe, vielleicht will sich Cleveland so ein bisschen als neues Portland inszenieren mit zwei super werfenden Guards. Bei Garland wurde ja auch so ein bisschen dieser Lillard-Vergleich gezogen. Schwierig jetzt noch, aber auf jeden Fall ein Typ, der auch vom Parkplatz die Lichter ausschießen kann.
Ja, auf jeden Fall. Da gibt es natürlich jetzt auch zwei große Lager, was ich so mitbekommen habe. Es gibt die Lager, die sagen, hey, nee, das kann super funktionieren. Die können, wie du gerade gesagt hast, so zwei Superguard spielen. Es gibt die, die sagen, okay, das wird überhaupt nicht funktionieren mit Sexton und Garland. Und Garland, ich weiß nach wie vor nicht, was sie von ihm halten sollen. Er wird sich auf jeden Fall crazy beweisen müssen, weil das Medienecho erstmal groß ist. Ah, der Typ ist viel zu klein und viel zu leicht für die Liga. Also mal kurz hier die Zahlen. Der ist 1,88 groß und wiegt nur 78 Kilo. Das ist natürlich hier Federleichtgewicht. Und ja, Shooter mit der tiefen Range, ist gesagt, er trifft dir vom Parkplatz aus, macht er dir die Lichter aus und kann Space kreieren. Alles schön und recht, aber der war eine Saison in Vanderbilt am College und hat da ab November nicht mehr gespielt. Also ich bin mir wahnsinnig unsicher, was da jetzt passiert. Ich meine, der war, also verstehst du? Der Typ, wir haben den Dreivierteljahr jetzt nicht gesehen.
Ja, das ist halt immer dieses, gerade auch in den USA sehr viel. Ich glaube schon, dass sie sehr viel auch an Hypes glauben so. Also weißt du, dass sie sehr viel, ein Typ, der vielleicht Flashes gezeigt hat oder weiß nicht, dann Coaches das erzählen, die ihn gecoacht haben, die ihn gesehen haben und so. Man wird wirklich abwarten müssen. Aber wie gesagt, man kann auch nicht reingucken, wie Cleveland jetzt da genau die Situation halt bewertet mit Sexton und ihm, was da genau der Plan ist. Ich hoffe mal, sie haben einen. Ich glaube auch insofern daran, weil sie ja eben mit John Beilein jetzt einen Typen haben, der mit jungen Spielern eigentlich kann. Und ich hoffe, dass sie da irgendwie, oder ich hoffe für Cleveland, dass sie da das irgendwie hinbekommen.
Ich hoffe, es war für Kevin Love. Nur Liebe für Kevin.
Ja, aber glaubst du, dass er dann davon noch viel mitkriegen wird? Vielleicht bis zur Trade-Deadline schon, aber ab dann?
Ja, gut, das ist natürlich die Frage. Ich kann es mir auch schwerlich vorstellen. Und das wäre aber trotzdem auch sehr schade, weil Kevin Love ist so der, übertragen wir seinen Namen mal wörtlich, so der der von LeBron verlassene Liebhaber, der es aber sehr mit Fassung nimmt, das, was da in Cleveland so passiert. Und wie gesagt, nur Liebe für Kevin, und ich verstehe es, wenn er weg muss, wenn er weg will, whatever, wie sich zusammensetzt. Aber
ich
wünsche ihm das Beste in Cleveland, einfach nur, weil ich den Typen wahnsinnig gut finde. Und ja, einer, der sich wenig über irgendwas oder wenig bis nie über irgendwas beschwert, sondern einfach immer einen guten Job gemacht hat, sei es geht um die Meisterschaft oder es geht um die Lottery, whatever. Also nach wie vor. Wird alt, wird sehr alt, hat viele graue Haare, jetzt habe ich gestern noch auf dem Foto gesehen.
Das kommt, wenn man in Cleveland wohnt oder da Basketball spielt zumindest, aber wahrscheinlich auch, wenn man da wohnt, glaube ich, nicht die allerschönste Stadt. Ja, aber es war vielleicht auch damals einfach ein Fehler, ihm dann diesen, also klar, man wollte ihn irgendwie extenden, vielleicht auch so ein bisschen als Belohnung dafür, dass er ja auch der Typ war, der ein bisschen die Chris-Bosch-Rolle hatte, bei der Cleveland Big Three, halt der Typ, der am allermeisten zurückstecken musste.
Ja, genau das meine ich ja.
Ja, aber wie gesagt, absolut, aber ich glaube, man hätte wirklich nach LeBron wirklich direkt sagen müssen, okay, scheiß drauf, wir holen ja alles raus, sind jetzt richtig mies. Und
ja gut, das ist natürlich.
Aber auch in Cleveland Licht am Horizont, weil man auch dann eben nächstes Jahr Verträge wie den von Brandon Knight oder Tristan Thompson los wird endlich. Und auch da wieder, du hast Capspace, hol dir Altlasten, lass es dir versüßen mit jungen Spielern. Das ist die Basketballformel momentan. Hier exklusiv bei Buzzerbeat. Empfehlt's eurem GM, dass er reinhören soll.
Ich liebe übrigens, wie du versüßen aussprichst, und du hast es schon so oft gesagt, dass es mir den Abend versüßt.
Das ist ja auch der, wie gesagt,
ja, das ist der Punkt.
Du holst dir einen auslaufenden Vertrag. Ja, aber wie gesagt, ich glaube trotzdem, dass man auch auf Sexton und Garland absolut gespannt sein darf.
Ja.
In der kommenden Saison.
Da dürfen wir gespannt sein, und vielleicht.
Wir sind schon fertig,
gibt's
oder?
Gibt ja noch ein paar schöne Highlights, und eigentlich sind wir in dem Moment noch schon fertig, weil es gibt nur noch ein Team, die Charlotte Hornets. Und ganz ehrlich, ich wollte schon Andrzej sagen. Sorry. Wir unterhalten uns auch schon lange genug. Es gibt nur noch ein Team, die Charlotte Hornets, und was gibt's dazu zu sagen, außer dass.
Das
Scary ist, Terry da jetzt ist. That's it.
Das ist ultimativ planlos. Also ihr seht auch schon, ja, wir haben so einen gewissen Spannungsbogen in der Folge drin.
Immer mehr Spannung ab.
Von immer weniger Plan und immer weniger Zukunftsaussichten nach Charlotte, wo es wirklich momentan ja fast wie zu besten Bobcat-Zeiten abläuft. Man muss es ganz klar so sagen. Da sieht es sehr schwierig aus. Man hat Scary Terry geholt, von dem ich immer noch glaube, dass er kein All-Star wirklich ist, obwohl er natürlich trotzdem noch ein junger Typ ist. Aber du als Boston-Fan, sagen wir so, würdest du ihm den gleichen Vertrag geben, den er jetzt bekommen hat in Charlotte?
Nie im Leben, Mann, Alter, was soll das? Also wirklich, er war mir noch nie... Von seinem Auftreten her und so, das ist jetzt natürlich auch wieder nicht sonderlich analytisch, aber nie sonderlich sympathisch. Er hat, kommt aber auch dazu, dass er halt auch nie irgendwie sich hat bestätigen können. Er war immer so, oh, da geht was, das ist jemand, der uns als eher so ein klassischer, bisschen oldschooliger Point Guard, der aus dem wirklich was werden kann, aber wenn er die Möglichkeiten hatte, ich meine, Playoffs ohne Kyrie. Gut, das ist natürlich auch in Boston bei der Franchise, Playoffs, die Erwartungen hoch. Krasse Situation, aber trotzdem, er hat in keiner Weise irgendwie, ja, ist er mehr als über den Status hinausgekommen, dass da in ein paar Jahren vielleicht mal was sein wird.
Ja, halt auch einfach so ein bisschen, klar, ein Typ, der da abgegangen ist, der auch immer wieder dieses Potenzial hat, in diesen Scary-Terry-Modus zu schalten, aber ich glaube nicht, dass er 82 Spiele plus Playoffs plus...
Das ist halt genau der Punkt.
10 Jahre, bei denen das Franchise Scary Terry ist, sondern eher halt einfach nur der kleine Terry Rusia oder wie auch immer.
Ja, und das ist auch die Frage, also für die Boston Celtics, ideale Nummer, so Kemba Walker, die er geholt. Für Terry Rozier, der mehr Minuten wollte, der das offen kundgetan hat, der gesagt hat, Alter, er hat keinen Bock mehr, es fuckt ihn ab, so, er will spielen, ja, aber ich sage, er hat nicht das Zeug dazu. Also ihm würde die Rolle bei einer Franchise, bei bei der halt dann mal die Minuten kriegt, wenn einer ausfällt oder hinten raus in den Playoffs, wenn's eng wird oder kurz davor, nach dem All-Star-Break irgendwann, tut dem in seiner Phase der Karriere, glaube ich, einfach besser, weil, wie du sagst, der Scary-Terry-Modus, den kriegst du vielleicht mal in ein paar Partien am Stück für 5 bis 7 Minuten, aber er liefert dir das halt nicht konstant. Und das ist halt genau der Punkt. Und drum, klar, man kann natürlich auch andersherum argumentieren, okay, das ist jetzt, daran kann er reifen in Charlotte mit der Gurkentruppe um sich rum, dass er der Typ ist, der irgendwie den Karren nicht aus dem Dreck zieht, aber zumindest mal ein bisschen einen Anschluss gibt. Aber nee, sehe ich überhaupt nicht.
Ja, ich meine, er hat mit Kemba Rollen getauscht und ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, wenn du mit, also Kemba gehört definitiv zu den Spielern, mit denen du absolut nicht tauschen wolltest, was die spielerische Situation anging in den letzten Jahren. Das ist ja dieses Jahr genau das Gleiche, klar. Man hat mit PJ Washington einen Jungen gedraftet, der da vielleicht ganz vernünftig ist, auf der 4 oder der 5, je nachdem. Aber ja, sehr viel geht da nicht. Ja, Miles Bridges, ein Highflyer, ein Dunker, aber sehr viel mehr haben wir da letztes Jahr auch nicht gesehen. Und ja, sonst haben wir da schon sehr viel. Willy Hernan Gomez ist noch ein lustiger Typ. Auch irgendwo so ein bisschen so ein verrückter Typ, aber ja. Wie gesagt, da ist nicht sehr viel und man hat auch ein bisschen das Gefühl, dass auch sogar Michael Jordan langsam ein bisschen das Ding verliert, weil er hat jetzt nochmal Teamanteile verkauft im Sommer. Meinte zwar, er bleibt da absolut und in allem involviert und bla und hin und her, aber sind wir mal ehrlich, auch Jordan fuckt irgendwann ab, weil ich meine, sind wir mal ehrlich, die Hornets, das ist,
pass auf,
ja, Baseball.
Guter Abschluss dazu, wenn du auf ESPN nach Charlotte Hornets suchst und du machst die Seite auf, wo News mit dabei sind und alles, das erste Bild, was du siehst, abgesehen vom Text, ist ein weinender Michael Jordan. Und ich glaube, damit dieses Bild, so Pressekonferenz, Hornets-Logo im Hintergrund und davor ein emotional aufgeladener Michael Jordan. Und damit kann man das, glaube ich, einfach stehen lassen. Also, sorry an alle Fans, die es mit den Charlotte Hornets halten, aber ich glaube, wir ermüden nur uns und euch, wenn wir jetzt dann auch tiefer draufhauen und reingehen auf die Charlotte Hornets. Da sind ganz, die haben ganz andere Probleme, da muss man überhaupt schauen, wie man da irgendwie, ja, an dem Standort Basketball attraktiv hält langfristig. Das ist zum Beispiel so ein Kandidat, haben wir schon länger nicht mehr drüber gesprochen, die vielleicht auch ganz woanders spielen in 2 Jahren. Neuer Owner, whatever.
Ja, das ist immer eine, also ich meine, das ist ja auch immer sowas, was man bei den, also bei den schlechten Teams immer schnell mal sagt, aber bei den Hornets ist es halt berechtigt, weil sie einfach wirklich auch schon so, und ich meine, okay, gut, sie wurden zwar nicht relocated, aber sie haben immer ein neues Tier bekommen. Das hat schon nichts gebracht, vielleicht muss es da der Stadtwechsel dann oder der Standortwechsel dann.
Du, es ist immerhin schon mal ein Tier mit Flügeln und in Seattle gäbe es einen Haufen Basketballfans, denen langweilig ist.
Und das würde auch gut passen zu dem Footballteam, ne? Hornets, eben. Seahawks, ja, kann man drüber reden. Ja, auch da, wie gesagt, 2021 haben sie dann auch Cap Space. Also holen sie der Giannis und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Na, Moment, ich glaube eher doch nicht. Wahrscheinlich doch nicht.
Da geht er vorher noch zu den Knicks, um diese Folge irgendwie halbwegs humoristisch abzuschließen.
Boah, ey. Würdest du eher Knicks oder Charlotte machen? Wenn du gleich, also du kriegst schon ordentlichen Deal. Also du kriegst ordentlich einen Batzen Geld. Das ist wirklich Charlotte, nix oder tot. Was würdest du machen?
Dann doch nix.
Echt? Oh, okay, Sellout. Nein, ich würde niemals zu den Knicks gehen. Ja, bei mir wäre das vielleicht, nee, also da würde ich sogar nach Charlotte gehen.
Ich weiß nicht. Also ich glaube, wenn ich wirklich nur diese 2 Optionen hätte, dann würde ich mir wirklich denken, okay, Junge, wo will ich auch sonst irgendwo mein Leben verbringen?
Hast du auch wieder recht, das ist ein gutes
Thema. Ich habe keine lange Saison, heißt, ich habe echt ein paar Monate, wo ich an einem Fleck bin und dann bin ich doch lieber in New York als in
das,
Charlotte.
Ja, also das ist ein Thema.
Das war jetzt für mich das Argument, aber nachdem ich nicht so bald sehe, dass ich vor der Wahl stehe oder ich sehe auch Giannis Antetokounmpo nicht nur vor dieser Wahl Charlotte oder Nick, so da muss doch irgendwo noch mehr drin sein, dann in 2 Jahren unterhalten wir uns nochmal.
Vielleicht nach Barcelona. Kann man auch machen. Das ist auch ein Karrieremove. Haben wir ja vorhin auch schon kurz drüber geredet.
Du, vielleicht upgradet sich die Euroleague bis dahin auch finanziell massiv.
Auch eine schöne Stadt. Barcelona.
Barcelona, wunderschöne Stadt. Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, sagen wir, wie es ist. Da müssen wir uns nicht groß moderativ durchkünsteln. Fipes. Wir haben uns jetzt hier auch schon ewig unterhalten. Ich glaube, wir sind, ja, wenn man das hier irgendwie dann ein bisschen zusammenwurschtelt, kommen hier schöne 2 Stunden Podcast bei rum. Respekt an alle, die sich komplett anhören. Es hat auf jeden Fall Bock gemacht. Wir haben mit den Knicks irgendwo angefangen. Wir hören mit den Knicks irgendwo ein bisschen auf, so im gröbsten Rahmen. Und das war's dann auch mit der Eastern Conference Preview. Wie gesagt, hinten raus haben wir uns ein bisschen einkürzen müssen, aber irgendwo, Freunde, müssen wir einkürzen. Das, ja, die spannenden Teams hatten wir in den anderen Kategorien. Und wer mehr zu den Hornets möchte, schickt uns gerne Input. Wir können da schon noch was anbieten, aber in diesem Rahmen sei damit jetzt auch genug und da müssen wir uns auch gar nicht weiter selber für entschuldigen oder irgendwas. Ja, Eastern Conference Preview durch. Werden wir sehen, was davon passiert, wie sich davon umsetzt. Wir werden natürlich das die ganze Saison über begleiten und können dann auch immer mal wieder schauen, was davon dann der Wahrheit entspricht und was im Endeffekt nicht. Und damit haben wir auch die ganze Liga jetzt durch.
Und ich freue mich auch auf den Osten, ja. Also auch wenn
Fippo, Respekt an dich. Ich bin jetzt nach dieser einen Folge hier, wo wir so lange sitzen, schon fertig. Und jetzt sitzen wir noch bei mir gemütlich daheim auf der Couch.
Ich hatte noch ein bisschen.
Du hast beides gemacht.
Ein bisschen Pause. Nein, aber wie gesagt, ich freue mich auch auf den Osten. Glaube ich auch, da gibt's Teams, auf die man absolut gucken kann, die man sich auch mal reinziehen kann, wenn man sonst nichts zu tun hat in der Nacht, ne? Wie das halt so ist hier in Deutschland als NBA-Fan. Ja, danke fürs Zuhören, sage ich. Danke an dich, Moritz, für Bude zur Verfügung stellen.
Ach bitte, klar. Ich meine, so eine gemütliche Runde machen wir das gerne mal wieder, Fippo. Es gefällt mir gut, dieses Setting. Wir haben das letzte Saison einmal gemacht, dass wir uns hier bei mir auf der Couch getroffen haben. So. Aber an und für sich ist es schon sehr entspannt und man kommt mal ein bisschen raus, dass sie da immer während der Studio-Atmosphäre ohne Fenster, das wird auch zäh auf lange Sicht. Und bevor unser Gelaber hier jetzt komplett zäh wird, würde ich sagen, zieh mal einen Kreis, geben ab an Kawhi Leonard. Bis dahin, wir hören uns bald.
Servus, 40.
Thank you and have fun with it. Aha, ha, ha, ha.
Buzzer Beat. Hip-Hop und Basketball.